Heute zu Gast der Unternehmer und Influencer Paul Ripke.
Und grundlegend gibt es aber zweierlei Sachen. Das eine ist einfach nur Produkt auf Freisteller, also auch nicht an Menschen, nicht irgendwie in einem Mood, sondern ganz simpel vor Weiß ein Produktfoto. Das konvertiert sehr gut. Und das zweite, was sehr gut konvertiert, fast noch besser konvertiert, bin ich, wenn ich in die Kamera rede und was so nah wie möglich an einer Insta-Story ist. Also dass quasi wirklich ich einfach sage, hey, guck mal Philipp, es gibt hier gerade den Hoodie für 30% Rabatt und es gibt nur 50 davon, deswegen hier unten hochswipen und bis morgen sind die nämlich weg.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Der eine oder andere wird es wahrscheinlich beim Anklicken des Podcasts schon bemerkt haben. Es war ein längeres Gespräch, das wir geführt haben, ein längerer Podcast mit ganz vielen verschiedenen Themen. Und so war es natürlich auch, aber es war einfach auch ein wirklich gutes Gespräch mit ganz vielen neuen Insights, fand ich. Und es war auch einfach an der Zeit, denn Paul war zum letzten Mal vor, glaube ich, 4 Jahren hier im Podcast zu Gast und seitdem ist viel passiert. Damals war er noch Fotograf oder vor allen Dingen der Fotograf, der bekannt geworden ist, vor allen Dingen mit dem WM-Endspiel 2014, was er fotografiert hat, wo er auf dem Rasen war. Und seitdem hat er wahnsinnig viel gemacht, sich auch sehr verändert, von einer TV-Show bis zu einer eigenen Modemarke, alles auf seine eigene Paul Ripke Art. Und hat einfach sehr viel zu erzählen, auch sehr offen erzählt. Wir haben verschiedenste Themen gecovert, natürlich von dem Leben in den USA erlebt, in Newport Beach mit seiner Familie in der Nähe von L.A., bis hin zu Podcast-Fragen natürlich, wie gründe ich eine Modemarke, ganz viel über Social Media und die deutsche Digitalwelt als solche gesprochen. Ich glaube, man kann da echt Spaß haben beim Zuhören. Deswegen will ich auch gar nicht mehr große Vorrede halten, direkt rein ins Gespräch mit Paul. Und nicht vergessen, nach dem Gespräch gibt es noch die nächste Ausgabe unserer Finance Corner, der Erik Potzuweit mit dem passenden Namen Potzuweit. Tatsächlich, so heißt er, der Gründer von Scalable Capital, hat mir wieder so ein bisschen Update gegeben, was gerade aus Digital-Business-Sicht an den Börsen passiert. Also wenn ihr Paul durchgehört habt, dann wäre noch die Chance, ein bisschen was über die Börsen zu lernen. Da ist ja gerade extrem viel los, wegen Impfstoff, wegen US-Wahl und so. Also, aber jetzt erstmal rein ins Gespräch mit Paul. Auf geht's. Moin Paul.
Hallo Philipp, wie geht's dir?
Ach, soweit hier. In Hamburg ist die Welt in Ordnung, aber wie ist es in Newport? Also ich habe das Gefühl, mit Corona und so ist in den USA doch viel alles schlimmer, oder nicht?
In Kalifornien nicht. Also bei uns ist alles relativ easy, da sind die Zahlen auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Also da, wo ich wohne, ist es südlich von L.A. in Orange County. Und dann auch noch in Newport Beach gibt es quasi sehr, 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 sehr wenige Fälle. Amerikanische Fälle sehen ähnlich aus wie die europäischen. So zumindest sagen mir das die Statistiken, die ich so angucke. Was vor allem im Norden und in der Mitte und je, also grundlegend ist es ja schon auch ein bisschen wetterrelevant, glaube ich, ohne dass ich jetzt hier gleich mal gefährliches Halbwissen verbreite. Aber also bei uns ist alles gut. In Newport Beach ist alles sehr, sehr gut. Das ist wir haben hier sehr viel, also es ist ja schon auch noch, es ist halt Sommer, ne? Also so, deswegen sitzen Leute immer noch draußen und deswegen sind die Leute nicht auf privaten Veranstaltungen zu Hause und sind eng auf eng, sondern es findet immer noch sehr viel Leben draußen statt und ich glaube, das verringert das Infektionsrisiko einfach grundlegend. Und wir hatten so einen Spike im August, als das erste Mal wieder aufgemacht wurde und da war es schon so, dass sich sehr wenige Leute auch nur irgendwie interessiert haben und vor allem sehr viel Alkohol konsumiert wurde an Strand- und College-Partys und so. Und da ging es hoch, das hat man richtig gesehen. Das war aber auch logisch, fand ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, habe ich echt ganz schön viele jüngere Leute dann einfach drauf scheißen sehen. Und dementsprechend, das wurde aber, das ging jetzt auch gut in den Griff. Mhm. Und hier ist es sehr zuversichtlich, muss ich sagen.
Okay. Und sag mal, zweites großes US-Thema, Wahl. Ich habe gesehen, du bist ja sozusagen auch mit dabei. Du arbeitest jetzt mit Rabattcodes, die Biden heißen und all sowas.
ist interessant. Also wir nehmen jetzt hier auf am Freitagvormittag meiner Zeit, Freitagabend deiner Zeit. Mhm. Ich glaube, es ist inzwischen klar, dass Biden das gewinnen wird. Das kann man ja schon mal so sagen. Also alles andere würde ja, es ist so wie ein Staudamm, den man jetzt gebaut hat und man wartet drauf, dass so die letzten 4% sich füllen, aber dass da der Damm bricht, wird jetzt nicht nochmal passieren. Und die, das ist eigentlich ein Scheißvergleich, ne? Merke ich auch gerade. Ich ziehe es wieder zurück. Also ich meine, jeder, der auch nur eine Sekunde nachdenkt, weiß ja jetzt, glaube ich, jetzt, dass das nicht mehr andersrum wird. Klar gibt es da ein bisschen Störfeuer durch die durch die Lawsuits und dies und das, aber ich glaube, dass der Drops ist gelutscht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut und finde es, glaube ich, auch für die Welt ganz gut, dass das mal irgendwie zumindest ein Land, nicht ganz so deutlich, wie ich es mir gewünscht habe, aber zumindest auch mal ein Land, was ja durchaus für uns Deutsche als Vorbild gilt manchmal. Also ich bin immer fasziniert, ich weiß nicht, ob das jetzt die letzten 4 Jahre so passiert ist. Ich bin vor 4 Jahren umgezogen, vor 4,5 Jahren und seitdem nehme ich zumindest wahr, die Fokussierung von Deutschland auf Amerika, auf amerikanische News. Also der Wahlkampf in Amerika ist in meiner Wahrnehmung sehr viel interessanter für Deutsche anscheinend oder zumindest für die deutschen Medien als der deutsche Wahlkampf, um es mal so ganz stumpf zu sagen. Und wenn es so ist, nun mal, dann ist es ja mal ganz schön, dass da jetzt kein verrückter Mensch mit Werten, die zumindest für mich nicht vertretbar sind, auf vielen Ebenen an der Macht ist, sondern ein vernünftiger Mensch mit einer sensationellen, wie ich finde, Vizepräsidentin. Also von der bin ich richtig Fan, die ist saucool und von der habe ich sehr viel konsumiert davor und die ist eigentlich mein absoluter Lichtblick in der ganzen Diskussion, so in den Kandidaten. Ich finde jetzt Joe Biden auch nicht den allergroßartigsten, den ich je gesehen habe. Ich fand Buttigieg mega cool. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen
verfolgt hast.
Der war tatsächlich mega cool, aber ich glaube, dafür ist dann doch Amerika noch nicht bereit. Ich bin so ein halbglas vollmäßiger Typ, ne? Also natürlich kann man sich jetzt auch drüber aufregen, dass immer noch ein bisschen weniger als die Hälfte zwar, aber immer noch die Hälfte irgendwie der Meinung sind, das ist eine gute Idee. Ich verstehe es nicht. Ich sitze da und denke mir, warum sind genau die, denen geholfen werden würde mit einer ganz stumpf Krankenversicherung. Warum sind die so doll dagegen? Ja. Also das kommt bei mir nicht. Also so aus Deutschland heraus kommt, ist es ja dann doch so, dass, ich sag mal, die SPD wählen, die profitieren auch von der SPD. Das ist ja hier nicht so. Hier sind ja man muss teilweise Amerikaner ja auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ich finde diese Grafik total faszinierend mit dem Land gegen Menschen, also weißt du so, es ist nicht Land, was wählt. Also es gibt so eine Grafik, wo quasi, wenn jeder Quadratmeter gewählt hätte, dann wäre die Wahl ja ganz anders, sondern der simple Fakt, dass ein Mensch eine Stimme hat, führt ja dazu, dass die gesamte Mitte ist rot und an den Rändern ist es halt blau.
Also wenn die Städte, es sind immer nur die Städte.
Alle Städte, genau. Und alle Städte sind das. Aber ja, es ist halt... aber ich sehe das sehr, sehr positiv. Ich sehe das wirklich so, dass das auch, und das muss man ja auch sagen, also.
Wie konsumierst du deine Medien? Sag mal, liest du denn im Wesentlichen über amerikanische Politik auf spiegel.de oder auf Bild oder so? Oder bist du dann bei Fox wahrscheinlich nicht?
Doch, auch. Ich habe bild.de blockiert seit einem Jahr.
Okay.
Ein Dreivierteljahr, stimmt nicht. Im Frühjahr hatte ich nochmal ein Comeback. Also ich hatte seit einem Jahr eigentlich blockiert, aber dann bei Lockdown hat sie mich wieder erwischt und dann habe ich auch nach 2 Wochen wieder. Und ich habe es wirklich, also faktisch blockiert. Also so, ich kann auf meinem Telefon, da gibt es so einen Jugendschutz, der glaube ich eigentlich eher für YouPorn und Kinder gedacht ist, aber der funktioniert bei mir eben auch. Ich kann auf meinem Telefon und auf meinem Rechner und auf meinem iPad nicht bild.de aufrufen, was ich glaube ich gut finde per se. Also mir und meinem Kopf hat das sehr gut getan. Was anderes tue ich hier. Hier habe ich diesen Monat habe ich jeden Morgen eine halbe Stunde MSNBC, was sehr liberal ist, und Fox News mir auch eine halbe Stunde angeguckt. Und ich finde, Fox News ist gar nicht so großartig unfassbar schlimm. Die sind schon ganz schön kritisch auch gegenüber sehr vielen Sachen so. Also so, das hatte ich auch, aber natürlich ist es ist halt eine andere Wahrnehmung, ne? In Amerika gibt's halt wirklich links und rechts und alles ist scheiße da, alles ist gut da und andersrum. Es ist keinerlei Journalismus am Ende, sondern, also neutraler Journalismus, sondern es ist wirklich Propaganda und PR-Berater sind das alles, die halt je nachdem, was passiert ist, also gerade um die Debatten herum wurde es schon sehr unterschiedlich konsumiert. Aber jetzt, also ich gucke vor allem CNN, muss ich sagen. Also jetzt so um die Wahl herum habe ich die ganze Zeit CNN gemacht. Ich bin der absolute Die-Hard-Fan von John King. Das ist dieser Typ, der die Wand bedient hat. Unfassbar, wie der. Also wenn es je irgendeinen Joker in meinem Leben gibt, wenn ich je eine Frage habe, dann frage ich den. Er kennt jeden Landkreis bis ins letzte Detail. Also das war schon sehr beeindruckend. Aber also grundlegend, keine Ahnung, habe ich LA Times abonniert und im Digitalen ist es fast jeden Tag ein Versuch, das zu machen. Dann The New Yorker als so eine Art, so ein bisschen wie das SZ-Magazin, ein wöchentliches Magazin und sonst wenig Fernsehen, muss ich sagen. Das ist so, Also so der klassische Fernsehan-Moment, den habe ich nicht mehr so oft gehabt. Jetzt in den letzten 2 Monaten ein bisschen mehr, durch Wahl, durch auch ein bisschen Sport, aber ja.
Also bist du ja schon auch Fan von den lokalen Vereinen geworden? Hast du jetzt so Lakers geguckt in der NBA und so?
Überhaupt nicht. Also Basketball kickt mich nach wie vor gar nicht. Ich bin Football-Fan geworden ein bisschen. Also ich gucke tatsächlich sonntags diese Spieltagskonferenz sozusagen, Red Zone heißt es. Das ist wie unsere Konferenz in der Bundesliga. Das finde ich mega geil und generell ist Football ein Sport, den ich mir sehr, sehr gerne angucke, wo ich ziemlich drin stecke gerade und der mir auch Spaß macht. Baseball nicht, Basketball auch null. Ist völlig egal.
Okay.
Die anderen zwei, für mich.
Und du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass du als aus Marketing-Sicht ziemlich beeindruckt warst von dieser ganzen Vote-Kampagne, genau. Die es da gegeben hat. Erzähl mal so ein bisschen.
Also ich finde es fassungslos, ich finde es sehr, sehr beeindruckend, ich bin jetzt 39 und 81 geboren und habe ja so manch Marketingkampagne gesehen in meinem Leben und wir alle haben Just Do It von Nike gesehen, wir haben Apple, was auch immer. Also weißt du, es gibt ja so Meilensteine, aber ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel Werbung für eine Sache gesehen. Also ich bin noch nie so beworben worden wie für Vote. Mhm. Und zwar ohne links oder rechts oder Biden oder Trump oder was auch immer, sondern erstmal nur geh wählen. Das fand ich wirklich fassungslos darüber, wie krass quasi wirklich sich alle darüber einig waren, zumindest in meinem Umfeld und auch Fox News hat ja auch gesagt, geht wählen. Und das war schon, also wenn man das mal in so einem OMR-Bericht, diese PDFs, die ihr mal rausstecken, wie heißen die?
Reports, ja, genau.
Reports, ja. Ja, ich hätte gerne einen Report zur Vote-Kampagne, weil das... Also natürlich, klar, Hollywood-Stars, aber auch alle Sportereignisse, jedes Basketballspiel hinten, also weißt du, steht groß Vote, jede andere Wahrnehmung, so viel unterschiedliche Werbung, also es ist schon crazy
gewesen. Weißt du, wer das gemacht hat? Also wer dahinter sozusagen der...
Ich glaube, es gibt keine Agentur oder sowas, sondern es ist einfach ein gemeinsamer Nenner, dass Amerika gesagt hat, als Zeichen der Demokratie, also wir wollen viele Stimmen generieren. Das ist der gemeinsame Nenner und dann hat jeder unterschiedlich das interpretiert und also es ist schon ein grundlegend, das weiß ja schon auch jeder, dass je mehr Wähler da sind, desto mehr wählen für Biden. Also das ist ja auch belegt, dass quasi die Trump-Wähler alle schon wählen gehen und dass quasi die No-Shows der Biden-Wähler dazu geführt hat oder der Clinton-Wähler, der demokratischen Wähler dazu geführt hat, dass Trump da gewonnen hat vor 4 Jahren. Dementsprechend ist es schon, glaube ich, sehr getrieben durch Liberale und sehr getrieben durch Leute, die da auch einen Wechsel haben wollen. Aber ich fand es fassungslos. Also so die Medienwerte würde ich gern mal wissen. Das Vote, Ausrufezeichen.
Absolut. Ich habe es auch bei Instagram überall gesehen.
Unfassbar, ja.
Sag mal, jetzt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da warst du sozusagen noch eigentlich so der Fotograf, in Anführungsstrichen. Du warst jetzt ja nie, sagst du ja auch selber, in dem Sinne jetzt Fotograf, Kunstfotograf oder so, sondern, aber warst du sozusagen in der Wahrnehmung so ein Fotograf, so. Und jetzt bist du ja hast du dich ja wirklich komplett woanders hin entwickelt in den letzten 4 Jahren. Ich nehme mich jetzt vor allen Dingen wahr als jemanden, der sozusagen, kann man schon sagen, Designer ist oder eine eigene Modemarke versucht zu pushen. Wäre das jetzt so ein fairer Betrachtung?
Nee. Überhaupt nicht. Okay. Also gegen beides, genauso wie ich mich gegen Künstler als Fotograf wäre, weil ich es wirklich, jetzt habe ich ja bewiesen, dass ich es wirklich auch nicht bin. Also ich habe nie leidenschaftlich crazy an einem Foto gearbeitet für ein halbes Jahr und dann das rausgebracht oder sowas. Also so die letzten 4% sind mir total egal. Ich wollte Momente festhalten als Fotograf, aber das sah ich eher als Dienstleistung oder als Enabler, dass ich da dabei war und was gezeigt habe von Leuten. Aber es war mein Ziel, war nie meine eigene Vision da drauf, sondern mein Ziel war immer, so nah wie möglich an dem, was ich erlebt habe, das zu transportieren.
WM-Finale oder vielleicht sogar ein bisschen. So. Es war ja auch viele große Sachen dabei, ne? Also.
Genau, oder Materia oder was auch immer, dann Formel 1. Aber es war immer, also so, der Auftraggeber war für mich immer der Premier. Also, wenn jemand mir gesagt hat, komm mit Fotos machen, dann war mein Hauptziel, dass der glücklich war. Und das ist ja ein zutiefst dienstleistergetriebenes Ding. Und jetzt, also und wirklich nicht künstlerisch, und ich habe auch wirklich null Kunsttalent. Und das Gleiche ist jetzt auch, ich bin überhaupt gar kein Designer. Ich bin auch überhaupt kein Modedesigner, sondern wir machen Textilien. Das ist ein großer Unterschied. Das sind einfach nur Hoodies und T-Shirts. Und natürlich habe ich ein bisschen Spaß daran. Ich habe auch einen Textilhintergrund. Ich habe so ein bisschen, komme so aus dieser ganzen Michi Hinz und Tötzke und Absolut Mischpoke da mit Bernd von Geldern und den ganzen Leuten.
Also St. Pauli in Hamburg sozusagen, das ist die Szene, ne?
Und wir haben ja früher da so St. Pauli-Vermarktung und dann Do You Football habe ich immer designt auch damals. Auch da kann man jetzt designt nennen, aber das waren einfach nur Photoshop-mäßig halt verschiedene Sachen ausprobiert. Und eins der Trikots wurde es dann. Und ob das dann Kaiserslautern, wir haben halt so diese Querstreifen damals kamen zum Beispiel von mir, aber ist auch, weil ich halt südamerikanische Trikots gut fand, so, und das habe ich quasi da mit reingenommen. Nur das jetzt als Design, also ich sehe Designer so, dass sie wirklich ein weißes Blatt Papier haben und etwas generieren, was das ist für mich Kunst. Und das habe ich auch schon im Musikvideobereich immer gesehen, dass ich das überhaupt nicht kann. Also ich kann nicht kreieren auf null. Ich kann mixen. Ich kann was nehmen, was mir gefällt, meinen Geschmack ein bisschen verändern, das kombinieren mit was ich gerne hätte. Und dann ist es vielleicht auch was noch nicht da ist. Und dann entsteht irgendwas Neues, aber das ist eben nicht kreieren. Das ist eben nicht abstrakte Welten schaffen. Und genauso ist es bei der Mode, also bei den Textilien, die ich da mache, dass das nicht,
Aber siehst du nicht als Teil einer sozusagen neuen Welle, weil es gibt ja gerade in den USA, ich gucke mir das auch mit Interesse an, eine ganze Reihe von so, sagen wir mal, halt nicht Designern, wie du es gerade beschrieben hast, aber so Leuten, die jetzt was Neues mixen und machen. Also wir hatten ja zum Beispiel jetzt, wenn das Festival gekommen wäre, wäre der Ronnie Fike gekommen von Kith, das ja wahrscheinlich kennen, so, ne? Ja. Das war so, ist so jemand, oder so Hiron Preston vielleicht oder sowas. Also alles so Leute, wo man das Gefühl hat, das sind jetzt keine sozusagen Lagerfels, es sind aber Leute, die so ein bisschen mit ihrer Reichweite, mit ihrer Art, mit Social Media so neue Brands bauen, das schon.
Ja. Ja, klar, aber also das ist natürlich auch von beiden bin ich Fan, weißt du, und sage, die sind Designer, also die kreieren wirklich. Vielleicht hat das auch was mit Außen- und Innenwahrnehmung zu tun, ne? Also so, du siehst natürlich auch immer so wie bei Musikern oder bei Fußballern so blöd wie es ging. Ich habe erst in der Musik gearbeitet als Fotograf und je mehr ich da drin gearbeitet habe, ganz viele Leute habe ich als Fan auch dann verloren, als ich sie kennengelernt habe, und ähnlich ging es mir auch im Fußball übrigens. Also so du brauchst auch ein bisschen Distanz, um Fan zu sein, und vielleicht ist es auch so in dem ganzen Textilbereich, also ich weiß gar nicht, wie definiert, also du hast ja am Anfang gefragt, was bin ich jetzt? Ich bin kein Fotograf mehr. Das kann ich wirklich so beantworten. So, ich habe seit, keine Ahnung, 7 Monaten, glaube ich, 2 Fotojobs oder sowas gemacht. Und die auch nur so, weil es gerade irgendwie so halb gepasst hat. Aber so, ich krieg jetzt ist der Moment, also ich habe so ein Jahr oder anderthalb Jahre sehr viel abgesagt. Und jetzt ist aber der Moment, dass ich nicht mal mehr Anfragen kriege. Also ich krieg jetzt nicht mehr, hallo, wir würden Sie gerne als Fotograf buchen. Das passiert jetzt schon gar nicht mehr so. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin kein Fotograf oder Videograf oder was auch immer ich da gemacht habe. Was ich bin, weiß ich nicht. Influencer vielleicht? Also so dumm, wie es klingt.
Bei Instaship bei dir habe ich geguckt, Digital Creator. Das ist eigentlich auch nicht schlecht.
Ja, das ist aber auch noch von vor einem Jahr. Das, so habe ich den Beruf so ein bisschen, also so, ich habe da in der Formel 1 gearbeitet, 4 Jahre, und da hat sich das schon verschoben. Da habe ich schon wenig mit Kameras gemacht, viel mit Telefon gemacht, Geschichten versucht zu erstellen mit was auch immer die Medien gerade sind. Also weißt du, wenn dann IGTV um die Ecke kommt oder Insta-Stories nochmal anders oder keine Ahnung, dann habe ich quasi Geschichten, die wir haben, einfach nur auf unterschiedliche Art und Weise erzählt. Das daher kommt so Digital Creator, weil im Moment kreiere ich eigentlich gar nicht mehr so viel Digitales, sondern ich würde eher Influencer sagen, wenn nach dem so dumm, wie es klingt. Also so Caro Daur wehrt sich ja da immer dagegen, weil das so ein in ihren Augen abwerten, finde ich überhaupt nicht abwertend. Ich finde, Influencer ist einfach genau das, was man kreiert Sachen, Produkte, Medien, was auch immer, und Leute konsumieren das. Und am Ende definiert sich, glaube ich, ein Influencer, finde ich zumindest, darüber, ob man eine Audience hat, die einem zuhört. Und ich nehme zumindest für mich das so wahr, dass ich eine habe. Also ich habe Menschen, die mir zuhören, was mich auch durchaus stolz macht.
Fans am Ende.
Und ja, Fans ist sehr weit, aber ich gegebenenfalls
eine Community.
Ja, und gegebenenfalls influence ich die halt, also beeinflusse sie auf ihrem Lebensweg so ein ganz, ganz klein bisschen, nur 0,3%, aber immerhin machen vielleicht ein paar Leute ein bisschen was anders, weil ich da irgendwo irgendwas mache. Und das,
also massiv, ich würde mal sagen, ja, ich kann das deswegen sagen, weil bei mir kommen ganz viele Fragen an, die du quasi ausgelöst hast, das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Mich haben in den letzten 2 Jahren extrem viele Leute gefragt, hast du nicht eine Idee, wer irgendwie für XY als Videographer arbeiten könnte? Hey, wir suchen so eine Art Paul Ripke für XY. Also was du gemacht hast quasi für Nico Rosberg, später für Lewis Hamilton, das haben ganz viele Leute, glaube ich, so wahrgenommen, als das kann man so mal für jeden machen. Und es gibt natürlich von Politikern bis Musikern bis Sportlern ganz viele, die das auch haben wollten und haben alle sozusagen ihren Paul Ripke gesucht. Wie viele Leute haben dich denn gefragt, ob du nochmal ihr Paul Ripke sein kannst?
Nicht so viele. Seehofer mal. Das hab ich da abgesagt.
Ernsthaft?
Aus ideologischer Grund.
Wirklich? Horst Seehofer hat die gefragt, ob du ihn begleiten kannst.
Ich glaube aber, weißt du, was auch sowas ist? Ich glaube, über allem, also ich meine, wir sitzen ja jetzt hier und reden über Karrieren und was ist so da und dies und das. Über allem steht Timing. Also über allem, egal was in meinem Leben passiert ist, in den letzten 10 Jahren war immer nur das Timing ich nehme das als Glück auch wahr. Vielleicht ist es nicht nur Glück, vielleicht ist auch Luck is when preparation meets opportunity, aber trotzdem war ich zur richtigen Zeit, was auch immer, am richtigen Ort vorbereitet, habe dann auch performt vielleicht, aber trotzdem zur richtigen Zeit. Dieser Moment, diese Definition ist, glaube ich, der allergrößte Teil einer erfolgreichen Karriere, zumindest was ich für mich so sagen kann, weißt du? Und der ist nicht planbar. Da weiß man nicht, was passiert. Ich kann dir sagen, dass wenn du jetzt einen Paul Ribke, jetzt rede ich in der dritten Person über mich, aber wenn du jetzt jemanden suchst, dann kann es nur schief gehen, weil ich bin nicht mehr gefragt. Das, was ich vor 4 Jahren gemacht habe, braucht heute niemand mehr. Diesen Job gibt's gar nicht mehr.
Meinst du wirklich dieses Videographic?
100%ig. Es ist total, also wenn du wirklich ernsthaft, dann musst du es selbst machen. Also du siehst es schon im Rap-Bereich. Also dein heißgeliebter Bones MC, dein Crush, dein Traum aller feuchten Nächte, ist ja vor allem deswegen so erfolgreich, weil er selbst es gibt niemanden, der so gut dieses Medium verstanden hat wie der Typ. Ja. Und der ist ein Kunstwerk von A bis Z. Und alles, was er herstellt, ist ein Kunstwerk, weißt du? Und nicht, weil der irgendjemanden sich dazugenommen hat, der ihn dann beraten hat und gesagt hat, mach das und das und auch nicht. Pascal Kerouche ist ein sensationeller Fotograf und der hat denen auch geholfen. Und der hat aber auch schon 20 Leuten davor versucht zu helfen und konnte denen nicht so richtig helfen. Mhm. Weißt du, obwohl er sehr, 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 sehr gut ist. Der Erfolg, und das ist bei mir genauso. Also ich habe ja auch 20 Leuten versucht zu helfen und erfolgreich wurde es nur, weil die Leute selber erfolgreich worden sind. Das Formel-1-Team und Lewis Hamilton hat halt einfach, ist am schnellsten im Kreis gefahren. Deswegen waren meine Videos da auch ganz gut. Oder die die sind Weltmeister geworden. Oder Materia hat eine Audience gefunden. Das liegt nicht an meinen Videos und meinen Fotos. Zwischendrin denken aber Leute, dass das so, also vor allem muss der Inhalt stimmen. Und der Inhalt muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und gleichzeitig ist es so, dass der Transport, die Medien, die jetzt konsumiert sind, die sind immer noch in dieses Wort, was jeder benutzt, aber niemand lebt authentisch. Mhm. Es geht nicht authentischer als selbstgemacht. Und deswegen in der Musik siehst du es jetzt schon, dass so Typen wie Rin oder so Typen wie, keine Ahnung, Apache oder, also es gibt die sind alle selbst Künstler und die gestalten selbst. Da ist, von Rin ist die Insta-Story gestern mega geil. Und das liegt nicht daran, dass der einen Typen dabei hat, der irgendwas hat. Ich glaube, mein Beruf, so wie ich ihn die letzten 5, 6, 7 Jahre ausgeübt habe als begleitender Mediensteller, den gibt's in 4 Jahren gar nicht mehr.
Jetzt, wo du beides kennst, Musikbusiness und sozusagen natürlich Social Media par excellence. Hat sich doch verschoben, dass mittlerweile man im Musikbusiness, um erfolgreich zu sein, vor allen Dingen halt auch sowas können muss, dass die Musik vergleichsweise in den Hintergrund getreten ist und dass man, solange man sozusagen Social Media Game mit allem, was dazugehört, richtig gut kann, kannst du fast alle Songs irgendwie pushen?
Das ist so du hast es vorhin im Nebensatz auch schon gesagt und da stolper ich immer drüber und da möchte ich dir ganz, ganz doll widersprechen, dieses, ja, du hast halt Reichweite. Also so das, was ich tue, dass das funktioniert, zum Beispiel mit Paris, liegt nicht an meinen Instagram-Followern. Das ist vor 5 Jahren, dachte man, dass man braucht einfach nur einen Shoutout von Justin Bieber und dann ist man berühmt oder Hailey Bieber muss einmal die Klamotten angehabt haben oder whatever the hell, weißt du? Das stimmt nicht mehr. Du musst selbst Inhalt machen. Und auch, also wenn du Bones MC nimmst, natürlich kann der saugeil rappen und sind da sehr, sehr gute Songs. Und Rin hat auch ultra gute Musik. Die Basis, die muss funktionieren. Und ohne die Basis hast du keine Chance. Wenn du nur die Verpackung gut machst, hast du nie wieder irgendeine Chance.
Ohne die Verpackung hast du es auch nicht. Also ich meine, wenn du nur gute Musik machst oder sag mal, wenn du einen guten Podcast machst, ist ja sozusagen in meinem Genre oder deinem ja auch, ganz viele Leute machen echt gute Podcasts, die kennt kein Mensch, weil die einfach irgendwo versickern und die keine Reichweite oder keine Verpackung sozusagen in deinen Worten drumherum bekommen.
Ja, wenn er wirklich richtig gut ist, dann findet er schon seine Audience. Muss man leider sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das Sachen nicht mehr sehen. Und da berühren wir ja jetzt, also ich glaube, natürlich ist die Verpackung wichtig. Und natürlich helfen mir auch meine Instagram-Follower bei der Vermarktung von was, weil ich eine größere Audience habe. Aber die sind nicht der Grund dafür. Du musst immer noch ein gutes Produkt. Ich bringe immer noch einen Hoodie raus für 60 Euro, der in der Herstellung 28 kostet und der wirklich mit Liebe zum Detail in der Türkei hergestellt ist und den jeder andere für 140 Euro rausbringen würde. Und den ich für diesen Preis verkaufe und vor allem einen glücklichen Kunden, also einen zufriedenen Kunden am Ende habe, der sagt, oh, das ist ja ganz cool. Dass die Hauptantwort auf Paris ist, hui, das ist ja nicht nur Merch, das ist ja ein cooler Pulli. So, weißt du, weil ich 118 Hoodies mir gekauft habe, unterschiedliche Schnitte ausprobiert habe, Sachen verändert habe, weil ich da ein halbes Jahr daran gearbeitet habe und weil ich Liebe ins Produkt gesteckt habe. Jetzt lobe ich mich selber, ich weiß, ist scheiße, aber Rin zum Beispiel packt Liebe in sein Produkt. Finn Kliman, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so liebevoll Insta-Stories macht. Für ein Produkt, was nach 24 Stunden weg ist, gibt er sich eine Mühe, die unfassbar ist. Deswegen ist er erfolgreich. Nicht, weil er so und so viel Follower hat, sondern weil sein Scheißprodukt so unfassbar gut ist.
Lass uns mal über Paris ein bisschen sprechen. Weil ja. Das ist ja, also ich habe es sozusagen wahrgenommen, die erste Idee kam sozusagen von dir und dann aber direkt gemeinsam mit About You, also Tarek und Co. Und dann hast dann hast du dich immer emanzipiert. Also erzähl mal die Geschichte.
Also die grundlegende Sache war so, About You macht einen Award. Den About You Award, wo sie neuere Leute prämieren. Und den haben sie schon mal gemacht, haben sie schon mal gefragt, ob ich in die Jury will. Da hat es zeitlich nicht geklappt und auch inhaltlich. Und dann haben sie nochmal gefragt und haben gesagt, willst du im Jahr 2019, willst du da in die Jury kommen? Und dann habe ich gesagt, also meine Antwort war relativ schnell und war, das war mein, also ich habe irgendwann mal beschlossen, Sachen nicht mehr nur abzusagen, sondern mit einem Wunsch abzusagen. Ich habe wirklich 2 Jahre lang, und weil, also so blöd wie es klingt, Wünsch dir was hat in meinem Leben echt gut funktioniert. Also so Wünsch dir was hat mich auf den Rasen nach Rio gebracht, so blöd. Auch das, weißt du, also das war vor allem, weil ich mehrfach mir was gewünscht habe, weil ich was formuliert habe.
Und weil
habe.
Du Olivier auf einen Brief geschrieben hast, wo du den Wunsch geäußert hast.
Genau, und man muss schon, es ist super einfach, sich darüber zu beschweren, dass man nicht gefragt wurde, aber wenn man nicht irgendwann mal sich auch hingestellt hat, zu sagen, ich würde übrigens gerne das und das machen und das zumindest vernünftig ausformuliert und realistisch auch, weißt du, also so jetzt nicht, ey, ich will gerne auf den Mars fliegen, sondern sagen, das hier würde ich gerne machen, das würde es kosten oder auch nichts kosten oder was auch immer, also wirklich ein realistisches Angebot aussprechen, was irgendjemand aufnehmen kann. Mhm. Und oft erreichen mich, weil das, was ich jetzt tue die letzten 4 Jahre, ist ja alles dann doch Neuland, so richtig weiß niemand, was passiert, also wenn du jetzt fragen würdest, was kostet denn so ein Paul Ripke jetzt am Tag, wenn der mitkommt, weißt du, dann weiß es niemand, weil dafür gibt es keinen Tagessatz. Als Fotograf gibt es einen Tagessatz, weil das eine 30 Jahre, 50, 80 Jahre alte Branche ist, wo es Erfahrungswerte gibt, oder als Kameramann gibt es das auch, aber was ist denn ein Videograf, was ist denn Pascal Kerouche wert? So, weißt du, der ist ja nicht nur Fotograf, der ist ja auch Berater, der gestaltet mit, was, wenn du Pascal Kerouche mitnimmst, dann bekommst du eine Beratung fast. Also es ist eine Agenturleistung zwischendrin. Was ist die denn wert? Keine Ahnung, was die wert ist und wo das herkommt. Und deswegen ist eigentlich alles, was ich die letzten 2 Jahre Neues gemacht habe, also keins davon wurde ich je gefragt. Also nie hat irgendjemand gesagt, guck mal, das würde ich gerne machen, mach das. Und das ist das, also das, was ich dann erarbeite, liegt vor allem daran, weil ich sage, nein, das ist nicht für mich interessant. Die Frage, die ihr jetzt stellt, also wie in dem Fall About You sagt, ich würde gerne, wir hätten gerne, dass du in die Jury kommst. Darauf sage ich, nein, ich will nicht in die Jury bei euch. Also das war ein Preis überreichen, glaube ich. Weißt du? Und da habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht, fairerweise kommt die Anfrage ja auch gar nicht von About You, sondern von Red 7. Das ist eine Produktionsfirma, die dieses Format produziert hat. Die haben bei mir gefragt und haben gesagt, hey, wir machen gerade die Zusammenstellung der Preis, der Juroren, also ich weiß gar nicht, ob es Juroren ist oder Preisüberreicher, und stellen wir gerade zusammen. Wir hätten dich da gerne. Und dann habe ich gesagt, nein. Aber, und dieses Aber habe ich mir wirklich krass angewöhnt, weil auf das Aber habe ich auch in 95% der Fälle sagen die Leute, sag mal, bist du verrückt geworden? Wirklich.
Also, was hast du denn aber gesagt?
Bei Sony habe ich zum Beispiel gesagt, ey, ich finde eigentlich, ihr müsst Manuel Neuer abhängen und ihr müsst mich da aufhängen. Die haben sich totgelacht. Die haben gesagt, sag mal, bist du bescheuert oder was? Und haben sich nie wieder gemeldet, bis heute nicht. So, weißt du? Damit muss man halt auch leben. Aber bei About You habe ich gesagt, nein, aber wenn ich eine eigene Marke mit euch mache, so wie Lena Leger macht, würde ich gern Paris machen, dann würde ich das machen. Mhm. Daraufhin hat Red 7 gesagt, sorry, aber wir sind eine TV-Produktion, die gerade Leute sucht, die da hinkommen. Wir sind ja nicht About You, wir haben nicht was auch immer. Das heißt, du bist nicht verfügbar an diesem Tag als Preisüberreicher. Ciao. Und 4 Tage später hat sich Tarek gemeldet und hat gesagt, wie, du willst eine Marke mit uns machen. So. Das war einfach nur in dem Moment, 40% war da auch ein Witz dabei, aber 60% war das auch ernst gemeint, so weißt du. Und ich mache viele Witze, die aber auch oft ernst gemeint sind und wo ich denke, naja, kann man mal drüber reden. Und dann muss ich sagen, also Tarek, ich bin sehr, sehr großer Fan von Tarek und das ist schon, und auch Julian, also so wir haben...
Julian sind der Mann, der da das Format vor allen Dingen macht und ganz viel TV
genau,
macht für Leute.
Genau, der glaube ich von Topmodels davor kam, oder?
Ja, glaube ich,
kann war das sein, so? Ja. Also der so eine sehr vermarkte und also so und beide waren sehr, sehr offen und beide waren sehr, 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 sehr crazy, haben dann gesagt, okay, dann machen wir das und so. Und dann war relativ schnell, ich glaube Julian Jansen, ich weiß nicht, ob es Julian oder Tarek war, einer von beiden hat dann beim Lounge mich übrigens gefragt, sag mal, eins ist mir nicht klar, warum eigentlich Paris? Auf der Terrasse, wo die Klamotten hängen und riesengroße Ausdrucke davon, also auf der About You Fashion Week beim Lounge. Ich sag mal, das ist da jetzt nicht dein Ernst. Fragen wir es heute ganz, ganz viele Leute, warum Paris? Erklärung, Paul Ripke, P-A-R-I und Lena Gerke, L-E-G-E-R. So, das war der Witz davon. Auch das knallhart geklaut. Also das ist jetzt nicht so, dass wir haben schon ein paar Mal damit gespielt mit den Initialien, aber alles andere ist auch wurscht. So, und dann haben wir zusammen diese Kollektion gemacht und haben, also in dem Fall war das so, dass About You das herstellt, ich quasi designe. Also ich habe das mit einem Designer in About You bei denen im Haus, haben wir zusammen Beispiele gesucht und haben Farben gesucht und haben unterschiedliche Sachen gemacht. So, haben quasi eine Kollektion gemeinsam gemacht. Und die wurde dann bei About You exklusiv verkauft und auch von About You exklusiv hergestellt. Und da muss man fairerweise sagen, haben wir dann, also das haben wir ein Jahr zusammen gemacht oder ein halbes Jahr zusammen gemacht. Da war ich wirklich der unangenehmste Partner, den du je haben kannst für sowas. Weil ich, habe ich natürlich noch ein bisschen Knowledge, Taxi, also ich bin so ein richtiger Idiot auf der anderen Seite, weil ich, weißt du, wenn die sagen, ja, wir haben es versucht, die Katze geht übrigens nicht zu sticken, dann sage ich, ach so, warte mal kurz und ruf 3 Stunden später an und sag, guck mal, hier geht sie zu sticken, dann lass mich das sticken. Also so bin ich da wirklich und das ist natürlich total beschissen, als About You mit mir zusammenzuarbeiten, war, glaube ich, unerträglich. Ich habe auch immer rumgeschrien, jede Zeitverzögerung und Textilbranche ist eben Unzuverlässigkeit, ist, wenn du in Portugal produzierst, dann kommt halt mal was eine Woche später oder eine Woche früher, also so, und dann ist es mal grün anstatt weiß und also weißt du, so das ist jetzt nicht ein Bereich, erst recht, wenn du in einem Preissegment unterwegs bist, wo du 100%ige Sicherheit hast und ich bin völlig ausgeflippt jedes Mal. Ich habe noch nie so viele Leute so angeschrien wie die armen Julians und Tareks dieser Welt.
Ich habe dich ja auch schon mit dir eng zusammengearbeitet. Also ja. Ich weiß ja, dass du ein Produkt-Nerd bist, selbst im Podcast-Bereich. Gab es ja da auch schon durchaus, mal, kann man ja erzählen, immer mal wieder durchaus Diskussionen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Genau. Und mir hat das auch viel mehr Spaß gemacht, als ich erwartet habe, muss ich auch zugeben. Also so, weißt du, davor war das so, ja, dann komme ich 2-mal vorbei und dann bin ich bei den Awards und dann ist das so. Auf einmal hat es mir aber Bock gebracht, diese Produkte herzustellen und auf einmal, also es war total ein ganz anderer, es war wieder was wie früher bei Do You Football, wo wir es hat auch Bock gebracht, was zu kreieren, was man dann auf einer Straße sieht und was eben was anderes ist als ein Foto, was vielleicht mal gedruckt wird, ist ein Pulli dann doch was anderes und eine Mail zu kriegen nach einer Woche, so, oh, ist ein geiler Pulli und ich habe richtig Spaß dabei und also so, es macht halt Spaß. Also so, es hat mich erfüllt, mehr als ich erwartet hatte. Es lief nicht alles super glatt, so, weil es einfach so ist, wie Textilien sind, so, weißt du? Und in einem Unternehmen wie About You, ich habe das irgendwann mal so gesagt, so, ey, Tarek, ich glaube, also weißt du, so in meiner egozentrischen Wahrnehmung hätte ich ja gern, dass 40% von About You nur noch auf Paris arbeiten. Also so ist es wirklich. Also so denke ich, die Realität ist, ich habe 0,04% des Umsatzes gemacht und natürlich kriege ich auch genauso viel, vielleicht habe ich sogar 10% Aufmerksamkeit gekriegt, aber auf 40% komme ich da nicht, weißt du? Und deswegen saßen wir halt irgendwann dann zusammen und haben nach dem zweiten Lounge, der halt irgendwie zeitlich auch nicht so richtig, vor Weihnachten haben wir es noch hingekriegt und danach habe ich mich dann hingesetzt, fiel mir sehr, sehr schwer, weil es wirklich wie so eine Trennung war und ich nicht wusste und ich fühlte mich auch sehr undankbar, muss ich sagen, weil wir haben das gemeinsam gestartet, die haben sehr viel PR-Leistung da reingebracht, die haben auf der Fashion Week das gepostet, also die haben das echt gepusht, die haben das mit kreiert in dieser Welt, weißt du? Also so die haben eine Aufmerksamkeit quasi, ja, mitgemacht Und jetzt sage ich, ey, ich will das selbst machen ab nächstem Jahr. Mhm. Und da fühlte ich mich schäbig, aber ich habe auch, also ich habe bestimmt 5 Tage an der E-Mail rumgeschrieben und habe versucht, es ehrlich und authentisch zu transportieren. Und Tarek hat 23 Minuten nach der E-Mail eine E-Mail geantwortet und hat gesagt, alles cool, sehen wir übrigens alles genauso. Das war wie so ein, weißt du, wenn du weißt, die Beziehung ist nicht mehr so richtig, aber trotzdem, keine Ahnung, so, du willst dich jetzt gar nicht streiten und so weiter. Und das war, ich hatte wirklich das Gefühl, dass der auch gesagt hat, du, mach das gerne alleine, ruf mich an, wenn du Fragen hast. Und ich habe, also das ist echt beeindruckend gewesen, weil da hätte man auch sagen können, du undankbarer Wichser, ich verklag dich. So. Und oder was auch immer, weiß ich gar nicht. Aber dass er sofort offenherzig gesagt hat, alles cool, Paul. Wir wollen, dass du glücklich bist. Und vor allem sind wir ja auch gar nicht glücklich damit. Wir haben ja auch keinen. Und also ich habe dir schon echt auch wirklich viel angeschrien. Und das macht natürlich keinen Sinn. Weißt du? Also diese negative Energie macht wirklich keinen Sinn.
Wie viele Teile verkaufst du heute?
Weiß ich nicht.
Echt nicht?
Der also jetzt im Gott, also wie berechnet man das denn?
Gibt es nicht irgendwie so, also irgendwie wirst du ja tracken, wie viele Kisten oder wie viele Pieces du, also so Größenordnung.
Aber auf was für einen Zeitraum?
Sagen wir einen Monat?
Schon völlig variabel, weil wir halt unterschiedliche Drops haben. Also was dann passiert ist, um die Geschichte kurz zu Ende zu erzählen, wir haben uns dann getrennt und wir haben dann ab 1. Mai sozusagen ausgemacht, mache ich meinen eigenen Shopify-Shop, also wirklich so flat E-Com-Business auf dem Dings. Ich produziere selbst in der Türkei. Ich habe den Produzenten gewechselt. Die alte St. Pauli-Konecke über Bernd von Geldern wieder. Also so die jetzt den St. Pauli-Hoodie machen, die machen jetzt auch den, nicht Dewey Football, sondern Paris-Hoodie. Die wiederum mit, das importieren wir in ein Lager. Und ich habe ein Fulfillment-Center, die, also ja, das heißt Aleiko, eine Firma, die quasi Shopify-Shops mit der alten Logistik zusammenbringt. Und die sind mit mir an den Start gegangen, mit denen haben wir mit Moritz und dann haben wir das gemeinsam gemacht und haben einfach auf einem weißen Blatt Papier quasi einen so E-Com-Shop gemacht. Davor war uns nicht ganz klar, wie viel, also gleichzeitig hat About You auch immer noch Ware. Also die nehmen 20% der Ware immer ab, damit sie ihre Kunden weiter bedienen kann, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil wir haben das gemeinsam gemacht. Ich hätte es jetzt falsch genommen, das alles rauszunehmen. Ich hätte aber nicht ganz, also die Zahlen sind so, dass wir jetzt schon über dem Umsatz mit About You letzten Jahres waren und wir haben im Mai angefangen. Also sie sind sehr, sehr gut. Ich höre ja deinen Podcast. Ich weiß ja, wie du gerne mal. Was ist denn jetzt? So, sag doch mal, wie viel. Also wir machen die Marke Paris oder das wird über eine Ripkey Kurpfalz GmbH abgerechnet. Wir machen 7-stelligen Umsatz dieses Jahr.
Oh, wow. Okay.
Und das im Gründungsjahr, und das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und das.
Also dann kann man ja sagen, wenn man jetzt 7-stelligen Umsatz, das kostet der typische Warenkorb ist jetzt, haben wir gerade gesagt, 60, 70 Euro so, ne? Dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Teile das dann irgendwie. Ich glaube,
wir sind bei 14.000 Bestellungen oder so, also 13.000 oder so. Okay. In diesem Jahr. Und im Mai, am 9. Mai haben wir gelauncht. Was wirklich sehr, sehr gut ist. Und was halt funktioniert und deswegen, und über allem ist natürlich About You brachte sehr viel Größe da rein. Gleichzeitig sind die aber natürlich schon zäh. Also die sind ja nicht mehr klein. Die können nicht mehr direkt und was auch immer so. Mir waren wirklich so Sachen wie Packaging, individuelle Boxen, Versandboxen, kleine kurzfristige Aktionen, selbst einen Code eingeben, selbst was auch immer und so. Und also die letzten 48 Stunden, das können wir auch mal besprechen, ist jetzt zum Beispiel so, dass die Wahl mit Biden ist eng, weißt du, Biden-Trump. Und ich denke mir so, oh, man muss, also so, ich glaube irgendwie, jetzt nicht ehrlich, aber so ein bisschen so an Karma und an Energie und was auch immer. Und da müssen wir jetzt ein bisschen Positives ins Weltall und was auch immer. und so, damit, der braucht jetzt mal einen Schub und was können wir da machen? Und dann komm, ich mache jetzt, und das war so eine Schnapsidee, da mache ich den Code Biden für 25% auf alles. Haben wir davor jetzt auch noch nicht gemacht, aber trotzdem ist es ja jetzt auch nicht 50%. Es ist 25% Rabatt auf alle Waren. So. Und ich würde sagen, 17 Minuten nach der Idee bin ich online damit, weil meine Organisation so klein und direkt und schnell ist, dass wir wirklich sofort umsetzen können. Ich selbst kann mit meinem Handy, egal wo, das umsetzen. Das ist Shopify vor allem, aber auch 2, 3 kann Newsletter rausschicken. Da sind wir bei Klaviyo und also wir haben ein System jetzt gebaut, ich habe Ware. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe zum ersten Mal, kommt halt jetzt auch so, der Wareneinsatz ist bei so einem Textilding ja schon auch richtig asozial. Also so, da stecken, keine Ahnung, glaube ich, aktuell 700.000 Euro an privatem Invest drin. Mhm. weil ich keinerlei Finanzierung da drin habe, weil ich alles selbst gemacht habe, nur für Ware. Also nur, und die musst du ja zahlen. Also die werden produziert und die werden geliefert und dann musst du es bezahlen. Du musst es auch versteuern. Also so dumme Sachen. Das war mir alles nicht ganz so klar, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt selber, Tarek. Der hat da wie so ein bockiges Kind da gesagt, ja, viel Spaß. Nein, aber also, und ich, also
wo bis heute beantwortet. Sind denn deine Kunden vor allen Dingen Deutsche? Sind die eher auch
Deutschland, Österreich, Schweiz, ja.
Also Amerikaner oder USA ist klein oder gar nicht da?
Es gibt einen anderen Shop für die Amerikaner, aber es ist es ist ganz, ganz wenig einer der dümmsten Entscheidungen, die ich je gemacht habe. Ich will kurz den Code abfrühstücken, weil du es vorhin gefragt hast. Also das hat unfassbar gut funktioniert. Ne? Also der Biden-Code war mit großem Abstand der absolute Rekord, was wir in 24 Stunden abverkauft haben.
Es ist also hier ein Hack Umsatz für alle E-Commerce-Zuhörer. So ist der Hack. Also einfach einen geilen Code, einfach sich, der sozusagen zeitgemäß passt. Das scheint so ein Treiber.
Wirklich, direkt und schnell und kurz und zum Zeitgeschehen irgendwie passend, weißt du? Also so ich hätte es nie gedacht, dass es so krass gut funktioniert. Vielleicht auch eine Person getrieben und ich bin in Amerika und irgendwie in Deutschland und was auch immer, weißt du? Also so eine Schranke war da dabei, aber ich hätte nie gedacht, dass es so krass. Also das war unfucking fassbar, was da passiert ist in den 24 Stunden danach. Und er war nur 24 Stunden an. Also die Nichtplanbarkeit ist, glaube ich.
Und jetzt haben wir am Ende Deutsche gemacht, ne? Also jetzt noch nicht mal Amerikaner selber, sondern Deutsche.
Ja. Nur Deutsche, genau. Und so und also jeder Amerikaner sagte ja auf keinen Fall Politik in diese Betriebswirtschaft reinbringen. Da würde ich jetzt widersprechen. Also so irgendwie für mich zumindest in einem personenbetriebenen, also so ich stehe ja schon auch nach wie vor dafür und ich mache es ja auch jeden Tag. Dementsprechend ist es, da kannst du schon mal auch eine Meinung äußern, finde ich. Und das ist schon gut.
Aber was du auch machst bei Paribas, also aus meiner Betrachtung ungewöhnlich ist, du machst ja auch jetzt neben den Hoodies und so den normalen Pieces machst du jetzt irgendwie Bademäntel, Radfahrklamotten, wo man so denkt, okay, das ist jetzt nicht so das Erste, was ich denken würde, wenn ich jetzt irgendwie ein skalierbares Produkt oder ein massengängiges Produkt bauen wollte. Aber du machst es halt einfach, weil du Bock hast.
Genau, weil ich es benutze. Also an allererster Stelle von allem steht, mach das, worauf du Bock hast. Und das wiederum hat Lena Gerke mir genauso gesagt. Sie hat gesagt, weil ich so irgendwann mal in einem Podcast, so haben wir mit About You gemacht damals, und da hat sie gesagt, naja, vor allem musst du es cool finden. Alles andere ist erstmal scheißegal. So, du musst, das ist ja die Definition von authentisch, so blöd wie es klingt, weißt du? Bei uns wird nichts gemacht, was ich nicht gut finde, also was ich nicht selbst auch benutze und was ich nicht selbst auch habe. Deswegen, ich habe mit Rennradfahren angefangen, jetzt gibt's halt einen Paris Bike Club, wo Radtrikots und Mützen da sind und Rennradreifen, wir haben jetzt Reifen. Auch lustig.
Und du hast also eine Kollabo, habe ich gesehen, ne? Mit irgendwie einer Fahrradmarke.
Mit Schwalbe. Und Fokus, ja. Also zwei Kollabos. Ich war letztens mit Rick Zabel Fahrradfahren, dem Sohn von Erik
Zabel. Also Tour de France-Profi, ne? So richtig auf dem
Boden. Ja, Go, genau. Ne? Und der hat so dann irgendwann auch so nach dem zweiten Bier dann gesagt, sag mal, Paul, nur mal so, du bist ein Dickwanst, der wie eine Wurstpelle Fahrrad fährt und hast einen eigenen Reifen, ein eigenes Trikot, ein eigenes Fahrrad. Das ist, also so.
Was hab ich?
90% der Tour de France Fahrer haben das nicht. Was ist denn das eigentlich? Was soll denn das? Und so weiter. Auch das ist ja nicht, weil ich der coolste Motherfucker der Welt bin, sondern weil die Zeit gerade richtig ist. Genau dieser Timing-Aspekt. Und der war nicht planbar und der war nicht da, sondern das ist einfach nur, ich konnte halt schnell reagieren, ich konnte halt schnell was machen und ich bin dann halt auch erreichbar. Also mit Schwalbe übrigens auch wieder. Schwalbe hat mich angeschrieben und hat gesagt, wir machen so kleine Porträts auf Instagram über Fahrradfahrer, wie die so Fahrrad fahren. Dafür haben wir Budget X und würden gern ein Porträt über dich filmen, einen Tag lang. Das wärst du da dabei? Da habe ich gesagt, nein, wäre ich nicht. Was ich aber machen könnte, wäre für, lass mich kurz rechnen, das ungefähr 20-fache, würde ich ein Jahr lang mit euch zusammenarbeiten und würde 5 Aktivierungen, aber auch einen eigenen Reifen machen und dann machen wir Events zusammen, dann machen wir Ausfahrten zusammen, dann machen wir das. Der Typ hat gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Also er hat wirklich aus vollem Herzen gesagt, sag mal, was soll denn das? Und dann hat er es aber vorgestellt und dann hat es Anklang gefunden und 2 Wochen später haben die einen Vertrag unterschrieben. Diese Frage gab es gar nicht und das ist hoch erfolgreich. Also das funktioniert mega geil. Paris Souplesse Club. Souplesse ist deren Begriff für normales Fahrradfahren. Nicht so ergebnisorientiert, sondern der Mensch, also wenn du jetzt Rennrad, du fährst ja Rennrad, oder?
Ja, absolut.
Und wenn du einen Reifen willst, auf den du dich verlassen willst und nicht den allerschnellsten und besten, dann solltest du einen Pro One von Schwalbe kaufen. Und das ist, und finde mal jemanden, der dafür steht. Also du findest sofort ganz, ganz viele Leute, die den perfekt optimierten, schnellsten für den Belag und die Temperatur und was auch immer. Aber so einen Typen wie mich, der auch 20 Euro mehr ausgibt, für einfach nur Verlässlichkeit, weil ich habe keinen Bock, einen scheiß Reifen zu wechseln. Ich will so wenig Reifen wechseln, wie auch nur annähernd. Die findest du, das ist total schwierig, das zu machen. Und wir haben es zumindest da. Da kommen, also wir mussten es begrenzen jetzt, die Radfahrten. Also wir haben so Ausfahrten gemacht. In Heidelberg kamen da mehr Leute als Tour de France-Teilnehmer, die da mitgefahren sind. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir hatten auch mehr das ist jedes Mal, das ist total crazy, wie viele Leute dafür begeisterbar sind, für diesen Radsport, der wiederum, und dann ist es natürlich auch, und Schwalbe ist der Enabler. Also weißt du, die sind diejenigen, die es klar machen. Die stehen da und geben Leuten auch nochmal Reifen und so weiter. Und das glaube ich, steht denen auch gut. Und das ist auch was, also so funktioniert es natürlich.
Aber das ist ja auch die neue Welt. Ich meine, das ist ja auch die Finn Kliman-Welt und die Lena Gerke-Welt und so einfach zu sagen, okay, ich mach das jetzt und dann ist es cool und viele Leute kriegen es halt auch mit, natürlich dann auch am Ende über die sozialen Medien und dann wird halt was Ungewöhnliches und da will dann jeder dabei sein und so. Ne? Also das ist, wir versuchen das ja auch so ein bisschen im Business-Kontext so zu klauen, dieses Behavior, sag ich mal. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich jetzt der Reifen, dass das beste Produkt bei euch ist, aber wenn doch trotzdem der Hoodie. Alle wollen den Hoodie haben oder alle wollen das T-Shirt haben oder was wollen Sie
Schwarzer
haben?
Hoodie, ja.
Schwarzer Hoodie
mit Katze.
Und wo kommt die Katze her?
Die Katze haben wir irgendwann gezeichnet, hat ein Grafiker gezeichnet irgendwann, mit mir noch verändert und so weiter. Und die, also ich hab wirklich Blaupausen mehr. Als ich gesagt habe, wir machen Paris, habe ich das Logo von Paris, habe ich auf meinem Handy 4 Minuten vor dem Meeting in Hamburg, laufe ich entlang und habe mit einer App, die Adobe Spark heißt, wo ich einfach nur visualisieren will. Also das benutze ich, um für mich ein geschriebenes Wort, wenn ich mir was ausdenke. Keine Ahnung, im Moment denke ich drüber nach. Im Januar so ein kleines, also ich bin fassungslos darüber, wie viele Leute mit mir gerade meinen November. Ich mache im November Yoga und ich bin vegan und versuche ein bisschen gesünder zu sein. Und das bringt unfassbar Bock, wie viele Leute da mitmachen. Da machen 500 Leute gerade mit. Jeden Tag bin ich in Kommunikation mit 500 Leuten, die das Gleiche machen wie ich. Das finde ich unfassbar. Hätte ich nie erwartet, dass so viele Leute da mitmachen. Weil es schon ein Commitment ist. Kein Alkohol, vegan, Yoga jeden Tag und Meditation jeden Tag. Das ist schon, das musst du erstmal machen. Und deswegen überlege ich, im Januar sowas paar Reboot oder paar Renew oder keine Ahnung, das sind gerade so die Spiele und das schreibe ich dann und will es einmal quasi als Schriftzug nehmen und dafür benutze ich Adobe Spark. Da kannst du einfach, das sieht relativ schnell, relativ gut aus, kannst ein Boxlogo drauf machen, kannst 2 Farben hinmachen. Auf meinem Handy habe ich beim ersten Meeting Julian das gezeigt, guck mal, so würde ich es machen. Wir haben es nie wieder verändert. Das war ein Erstellungsprozess von 4 Sekunden.
Aber Katze kam einfach so, weil du dachtest, okay.
Katze, weil ich dachte, wir brauchen auch noch ein Logo, weil Drake eine Eule hat.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, gut, dann ich bin schon eine Copycat. Also ich klaue ja schon die ganze Zeit, so nehme ich mich zumindest wahr. Ich finde jetzt Katzen als echte Tiere nicht so gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt kein Katzenfan oder sowas. Ich finde aber das Logo und die Katze selber, ich hatte bestimmt, keine Ahnung, 5 Jahre auf meinem Telefon eine Katze. Und da ich die Katze immer mehr benutzt habe, wurde das, ey, keine Ahnung, so Typen wie Bill Clinton in Austin fragen mich, warum hast du einen Bad Katzen? Also mit dem fotografiere ich, von dem mache ich Insta-Stories im Auftrag von Mercedes-Benz und
mit Bill
und
Clinton,
bin da unterwegs.
Bin
und Bill Clinton sagt, warum hast du eine Katze auf dem Telefon? Das ist ein hochkommunikatives Tier. Damit, das ist ein Conversation Starter. Und das finde ich wiederum gut, wenn Leute sich unterhalten und wenn du, also ich weiß nicht, hast du ein Paris-Produkt?
Noch nicht, nein.
Ja, schicke ich dir mal eins. Ich schwöre dir, dass Leute dich ansprechen. Also Leute fragen, was ist denn das für eine Katze? Und dann hast du schon mal eine Kommunikation. Und Kommunikation ist immer gut, egal wie, auf jeden Fall. Ist immer gut.
Machst du noch viel mehr, weil du es gerade gesagt hast, noch mit Mercedes-Benz, bist du jetzt ganz raus?
Bin ich ganz raus.
Also das heißt, die Bill Clinton-Geschichte war noch zu den Zeitpunkten, als du noch Formel 1...
Letztes Jahr, ja, oder vorletztes Jahr. Gibt's ein lustiges Foto, weil ich so... Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es war Usain Bolt und Bill Clinton und irgendjemand macht einen Witz. Und dann könnt ihr ja posten bei euch, vielleicht schicke ich euch jetzt gleich.
Ja.
Und es sieht so aus und alle lachen so. Und es sieht so aus, als ob ich einen guten Witz gemacht habe. Ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich einen guten Witz gemacht habe.
Aber wenn du da rumhängst.
Es sieht auch gleichzeitig aus, als ob wir total gute Freunde wären. Der hat natürlich 8 Sekunden, also naja, doch, er hat schon ein bisschen länger. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du ihn jetzt fragst, wer Paul Ripke ist, dass der noch weiß, was passiert.
Ja.
Usain Bolt vielleicht, weil der mit den Münchnern rumhängt,
der Fußballer.
Ja, der hängt immer und bei Müller-Wohlfahrt, da ist so eine Clique in München, mit denen ich viel zu tun habe. Und mit denen hängt der immer in München rum und so weiter. Und das war, da war ich sehr, sehr, sehr stolz. Jetzt der egozentrische, selbstverliebte Paul. Aber einer der schönsten Momente in der Formel 1 war wirklich in Austin, genau da, wo, also an Usain Bolt, da gibt's noch einen drüber, Will Smith. Aber an Usain Bolt greift auch, da will jeder Fotos. Also so jeder geht hin und ich betreue dann solche Leute manchmal in der Mercedes-Garage, in der Formel 1 und sage, dann komm, wir gehen da rüber und hier, da kommt Lewis gleich raus und dann sagen wir da noch und dann zeige ich dir das so. Und nach so, und in der Garage macht ja niemand mehr Fotos, die stehen dann schon mittendrin neben dem Auto und ich bin halt, ich habe so ein bisschen dann mit denen kommuniziert darüber und habe ein bisschen was erklärt. Ich bin dann auch so ein bisschen, ich erzähle halt, was so passiert, weil es ist nicht so leicht zu verstehen auch. Und irgendwann sagt er, are you Paul Ripke? Und dann war ich so, what? Und dann so, no way, you're the Paul und so weiter. Und dann hat er gecheckt, weil ihm irgendjemand von den Münchnern was, dann hat er ein Selfie von uns gemacht und an seine Münchner WhatsApp-Chatgruppe.
Okay.
Da war ich stolz. Da kann ich dir sagen, da bin ich 4 Köpfe größer geworden und dachte, ich habe es geschafft. Und habe bis heute versucht, von den Münchnern dieses Foto zu kriegen. Habe gesagt, ey, könnt ihr mir bitte dieses Foto schicken? Ich möchte so gerne das Foto. Ich habe es bis heute nicht gesehen, leider.
Aber du hast dann trotzdem auch gesagt, Formel 1 und Mercedes und all diese Erlebnisse, hast du dann auch aktiv gesagt, okay, komm, das war eine schöne Zeit, jetzt brauche ich was Neues. Also ich meine, das muss man sich auch mal klar machen, bei all dem Erfolg und dem verrückten Leben, das du führst, es basiert auch darauf, dass du manchmal Sachen auch dann irgendwie hinter dir zurücklässt.
Ja, ich bin schnell im Entscheiden, glaube ich. Also so in dem Fall war das so, dass ich mache auch so viel Fehler. Was heißt Fehler? Ich habe damals, das war immer ein Jahresvertrag, die ersten 2 Jahre. Also, und zwar sehr, Formel 1 ist schon die schnelllebigste Bereich, den ich je kennengelernt habe. Also ich habe noch nie, die entscheiden so schnell. Also wenn ich da freitags hinkomme und sage, wollen wir nicht dieses Wochenende, andersrum. Ich sage, was wir mal machen sollten, wäre TikTok. Und dann sagen sie, okay, mach's. Und nach 8 Minuten fragen die, wo ist denn jetzt TikTok? Also so schnell ist die Formel 1, weil die so eine, also die haben so einen, und das ist auch, glaube ich, der Erfolg von Mercedes, ist Toto Wolff, der Chef davon, der eigentlich am Ende immer wieder sagt, er hat gar keine Ahnung von den einzelnen Bereichen, aber er vertraut, er hat ein gutes Bauchgefühl, wem er da vertrauen kann. Der hat die besten Aerodynamiker, hat die besten Reifentypen. Und irgendwie, warum auch immer, war er der Meinung, dass ich der beste Mediensteller anscheinend bin. Oder zumindest in der Konstellation. Und hat dann, der hat immer, wenn ich was gesagt habe, hat er das auch genauso gemacht. Der hat nie irgendwie gesagt, ich finde aber das und das cooler. Sondern er hat immer gesagt, wenn du das so sagst, dann machen wir das. Ich habe noch nie so ein hohes Vertrauen gehabt wie in der Formel 1 in meiner Arbeit. Was sehr ungewöhnlich ist, weil diese Foto, Video, was auch immer, da hat immer irgendein Geschäftsführer irgendeine Idee, weißt du? Also so und nichts ist schlimmer als die Insta-Story, die der Geschäftsführer cool findet. Die kann nie gut sein. Es kann eine Mischung aus dem 20-Jährigen, und das haben wir jetzt bei Veo, also es gibt Veo ist so ein mobiler Mixer, wo ich ein bisschen mitmache und auch ein bisschen beteiligt bin und das sitzt eigentlich hier in Amerika, ist ein Mensch namens Christoph und da gibt es eine deutsche Firma. Und da ist jetzt eine 19-jährige Praktikantin und die macht die TikToks und die sind so gut, weil sie das selbst macht. Und nie im Leben würde ich ich helfe so ein bisschen bei der Medienerstellung und sowas, das ist schon auch ein Teil meiner Aufgaben da. Und zu 100% soll die einfach nur machen. Nie würde ich auf die Idee kommen, der zu erzählen, weil was soll ich denn als 40-jähriger Typ einer 19-Jährigen erzählen, was noch cool wäre auf TikTok? Also das kann doch gar nicht funktionieren. Das machen aber in meiner Verantwortung, also die letzten 10 Jahre ist es regelmäßig passiert. Also wie soll denn ein Medium, was von einem Fotografen, einem Artdirektor, einem Kunden und dann vielleicht noch dem Chef von dem Kunden, wie soll denn da noch irgendwas Cooles entstehen? Das kann doch nur graue Suppe sein. Das kann doch nie schwarz oder weiß sein und gut oder schlecht sein, sondern es wird immer langweilig, normaler Kram werden. Und deswegen, wenn irgendjemand hier zuhört, und du hast ja solche Leute, vertraut den Leuten, die die Sachen erstellen. Die wissen schon, was sie tun.
Sag mal ein paar Worte zu TikTok, weil du es gerade auch erwähnt hast. Also ist das denn eine Plattform, wo du jetzt trotzdem selber versuchst, jetzt unabhängig von der Video-Sache selber stattzufinden und das rauszufinden für dich? Oder sagst du, das ist eh viel zu jung für mich, da gehe ich gar nicht hin?
Ich selbst, für mich, als Paul Ripke, nein, bin ich viel, viel zu alt. Gehe ich nicht hin. Kann ich, also...
Kommt auch nicht. Viele sagen ja, irgendwie, das musst du jetzt machen, weil in 2 Jahren ist dann groß und warst du früh dabei und so.
Ja, das sind die gleichen, die jetzt anfangen zu tanzen auf Reels oder so.
Aber so Gary Vaynerchuk und so, den Schnack kennst du ja auch, ne? So Gary Vaynerchuk, der sagt irgendwie, hey, du musst auf jede Plattform früh drauf und das wird irgendwie alles dann immer älter und dann bist du dabei, wenn es dann deine Alterskohorte quasi erwischt. Glaubst du nicht dran?
Ich persönlich für mich muss sagen, dass ich das, und ich habe es oft versucht, also es ist jetzt nicht so, ich habe ja mal Snapchat gemacht, ich habe mal YouTube gemacht, ich habe mal das und das und das Ergebnis ist immer danach, zumindest jetzt an diesem Zeitpunkt, dass ich ein Instagram-Mensch bin. Ich bin ein visuell, also Instagram war die Definition von allem, was ich je getan habe und ist es immer noch. Und es gibt ja auch eine Real-Interpretation von Nicht-Tanzen, aber ich werde auf gar keinen Fall, ich glaube eher, dass das so, das sind Handballer, die auf einmal Fußball spielen wollen. Weißt du? Das wird nicht funktionieren. Du musst schon wissen, was du für einen Sport
warum kannst. Warum machst du eigentlich nichts bei LinkedIn? Ich meine, ich habe mal geguckt, du bist ja bei LinkedIn noch nicht mal, glaube ich, angemeldet, ne?
Nee.
Wäre das nicht für dich auch irgendwie eine Plattform, wo man denkt, okay, du machst ja Business und du bist ja in dieser Business-Welt und, glaube ich, ganz viele jetzt ja auch am Ende Hörer hier vielleicht interessieren sich für dich, weil du ja so ein Grenzgänger bist, der auch Business irgendwie jetzt Paris und so. Eigentlich wäre doch LinkedIn da, ist ja auch mittlerweile mit Audience und richtig Reichweite und so. Aber ist nicht dein Ding.
Also hat mich bisher nicht interessiert und das ist immer mein Bauchgefühl, das ist für mich, nie, also hat mich nie belogen dabei. Und deswegen ist es für mich, keine Ahnung, ist für mich, also ich war da noch nie.
Ist denn
vielleicht verpasse ich auch was, aber das ist, also ich bin nicht so der Mensch, der, ich verpasse ja ganz viel. Also weißt du, so vielleicht, also es ist mir, ich bin ganz froh und zufrieden mit dem, wo ich da gerade bin. Und ich bin ganz froh, dass ich kann ja schon nicht ausführen, also ich bekomme nicht hin von der man müsste mal Liste genug auf die ich mache Liste rüberzuschieben. Ja? Warum sollte ich dann zu der man müsste mal Liste noch mehr dazufügen? Natürlich könnte man das alles machen. Man könnte auch das und man könnte auch live bei Twitch und man könnte auch, ich habe hier einen tollen Ort und ich habe alle Technik dafür, jeden Tag 8 Stunden live zu streamen. Ich habe auch eine Playstation, wo man Computer spielen kann. Es interessiert mich aber am Ende nicht. Ich habe mir wirklich schon 7-mal die neue Playstation gekauft. Und 7-mal habe ich genau einen Tag FIFA gespielt und dann habe ich aufgehört. Und irgendwann sage ich, ja gut, interessiert, also es ist halt nicht das, was mich interessiert. Und wenn es mich nicht interessiert, wird es nicht funktionieren. Und mich interessiert LinkedIn wirklich überhaupt gar nicht, muss ich sagen. Ich finde es nicht so besonders angenehm, sich über Business-Sachen auszutauschen. Ich finde es total angenehm, Leute zu treffen. Also ich war jetzt 5 Wochen in Deutschland zum Beispiel und bin, keine Ahnung, dann gehe ich zu so Typen wie Ryzen oder ich gehe zu Snox oder ich gehe zu Purelay oder, also das finde ich, mit den Leuten echt reden, das finde ich hochinteressant und es hat mich hoch inspiriert. Jedes einzelne von diesen Unternehmen ist unfassbar beeindruckend, wie die sich aufgestellt haben und was sie so tun.
Weißt du? Also muss man übrigens sagen, das ist wirklich eine, ich höre eine zu ABFNR, also euren Podcast von dir und Joko und diese Episode, glaube ich, so vor 3-4 Wochen, wo du dann sozusagen erzählt hast, was du da in Deutschland gemacht hast, dann ist ja da auch wirklich, das ist ja schon ziemlich abgefahren von irgendwelchen durchzechten Nächten in Heidelberger Sternerestaurants und dann mal hier ein Rapper eingestreut und dann da und da und da. Also es ist schon so, wie man sich so, glaube ich, so als Mensch zwischen 30 und 50 wahrscheinlich so ein Traum mal wie man gerne mal das Land erleben möchte, so ungefähr.
Das waren 5 gute Wochen. Irgendwer hat letztens, ein Freund von mir hat gesagt, das hätte man auch vom Fremdenverkehrsverbund Deutschland. Also, weißt du,
Von einem coolen Guide. Also hätte man einen sehr coolen Guide gebraucht, der so ein bisschen wirklich sehr in der Kultur drin ist oder in der Szene drin ist. Der hätte wahrscheinlich genau so eine Reise gebaut.
Ja, aber es ist halt auch, ich war 10 Monate nicht mehr da. Glücklicherweise gehen ja Leute ans Telefon, wenn ich anrufe. Und wie unfassbar geil ist es denn? Also ich bin wirklich zutiefst dankbar dafür, dass ich 5 Wochen lang so unterschiedliche Leute, und das ist wirklich inspirierend, die Leute kennenzulernen und mit denen persönlich Zeit zu verbringen. Und ja,
du rufst aber auch fremde Leute an. Das ist, ich finde cool, was du machst, lass mal treffen.
Genau. Und aber auch Shindy habe ich davor 5-mal kurz getroffen und mit dem mal 2 Stunden, weil du ein Rapper sagst, hoch inspirierend. Total krasser Typ. Und genauso inspirierend ist es mit dem Purelay-Gründer kurz. Also weißt du so, das ist schon. Ich glaube, mich interessieren Menschen einfach wirklich zutiefst. Und das ist, und ich finde halt auch, keine Ahnung, auch im Zug habe ich mich, und das ist was, womit ich ein bisschen zu knabbern habe, dass zumindest in Deutschland ich natürlich berechtigterweise durch Corona und durch Masken und was auch immer eine größere Distanz zu so normalen. Also davor, vor 4 Jahren bin ich Zug gefahren und habe in jeder Zugfahrt auch 3 neue Freunde kennengelernt. In jeder. Also ich habe immer mit Leuten gelabert und am interessantesten finde ich die überhaupt gar nicht wissen, was ich mache. Und das sind ja immerhin noch 99% aller Menschen, die ich kennenlerne in einem Zug. Und mit denen, also so deren Lebensgeschichten zu erfahren, finde ich total interessant. Und das, also ich habe einen Satz, den ich bestimmt 1000 Mal zu den Leuten, mit denen ich arbeite, gesagt habe, wenn ich Leute sehe, zu sagen, über den würde ich mir jetzt eine Doku angucken, wie der die nächsten 6 Wochen lebt. Das interessiert mich wirklich zutiefst. Und das ist natürlich, das ist hoch erfüllend, dass man sowas machen kann, wie 5 Wochen hoch inspirierende Leute kennenlernen. Und eben,
hast du denn so einen Plan gemacht? Okay, jetzt bin ich 5 Wochen da, jetzt dann an dem Tag fahre ich da, dann rufe ich da, leg mir so Termine, oder war das dann wirklich in dem Tag morgens nach dem Aufstehen? Das geht ja eigentlich nicht.
Intuitiv. Also alles nur intuitiv. Darfst du nicht vergessen, ich war eigentlich 2 Wochen in Quarantäne und wurde von der befreit durch die Testergebnisse, also von der Stadt Heidelberg. Die hat mich dann befreit und auf einmal hatte ich 2 Wochen frei. Das hat natürlich geholfen. Also das findet sonst nicht so viel statt. Und ich lasse Bauchgefühl gelten. Und also, das ist ja schon auch nicht ganz, ich habe auch ein paar Leute enttäuscht, weißt du, weil ich so eher neuere Leute...
Joko zum Beispiel, also, war, glaube ich, traurig.
Nee, Joko war...
Ja, da hast du mich im Podcast erzählt.
Nee, Elias war traurig. Oder, Joko okay, hatte keine Zeit.
Ja, okay, okay, stimmt. Ja, ja, stimmt.
Ist zum Beispiel einer, mit dem hätte ich gern mehr abgehangen und das hat, da hat es dann nicht gepasst, weil als der in München Zeit hatte, war ich nicht da und hätte eigentlich hin und der ist schon ein enger Freund eigentlich und die ich glaube, grundlegend ist es so, dass ich dann schon manchmal mehr begeistert von so neueren Sachen bin, also so ist es halt in allen Bereichen, bis auf meine Ehe. Die alle anderen Bereiche bin ich echt schnell gelangweilt und will, also das heißt jetzt nicht, dass ich die Leute nicht sehen will, das heißt nur einfach, irgendwo ist ja eine Grenze und irgendwann kann man ja auch nicht mehr und das war ja schon auch, also in den 5 Wochen, das war vor Corona und zwar, also vor dem zweiten Lockdown und vor 9 Spikes und ich habe mich, ja, ich glaube, 9-mal testen lassen in der Zeit und mich nur draußen getroffen und ich habe nur, also jetzt muss man ja auch meine Relationen stellen.
Lass uns mal kurz zu Paris ein paar Worte sagen, weil ja, du hast jetzt gerade erzählt, wie es entstanden ist und so ein bisschen, wie du es betreibst, aber ich trotzdem klingt es so ein bisschen so, als wenn du es mehr oder weniger mit ein paar Freelancern und hier und da Servicepartnern alleine machst oder ist es mittlerweile ein Team, das dahinter steht?
Ja, es ist ein Team. Es gibt eine Firma, die sitzt in meinem Elternhaus in Heidelberg und da arbeiten aktuell zwei Frauen, Katrin und Franzi. Und Katrin ist ein bisschen mehr als halbtags da, weil die ein Kind hat und immer ab 13 Uhr da ist, was ich erst dachte, total schwierig ist, weil ja die Zeitverschiebung quasi eigentlich erst ab 15 Uhr arbeiten möglich macht, was auch total angenehm ist, weil es quasi ein Abarbeiten, ein Ping-Pong-Spielen ist die ganze Zeit, was sehr, sehr gut ist in der Zusammenarbeit. Sie nennt sich, glaube ich, Chief of Operations, also die macht alles, was den Ablauf wirklich macht. Also ich sowohl Kundenservice als auch Lieferung als auch Administratives, das kriege ich dann nicht mehr mit. Und da gibt es eine zweite Person namens Franzi und Franzi ist, die macht so ein bisschen mehr noch Social Media, aber assistiert auch mir und auch, hilft auch Katrin, wenn da was da ist und die ist ganztags da. Und dann gibt's da jetzt noch, haben wir noch einen Cutter dazu genommen, der hat seinen ersten Tag gestern gehabt, der so ein bisschen in der Medienerstellung, weil da war die Achse nicht so effizient. Also wenn die gesagt haben, wir brauchen da eine Insta-Story oder einen kleinen, also weißt du, so ein, zwei Grafiken oder mal einen Preis verändert oder mal einen anderen Banner oder du brauchst ja viele Medien, da habe ich jetzt beschlossen, jemanden dort dazuzunehmen, der quasi kleine Sachen auch dort erstellen kann. Und ich will es auch mit Leben füllen auf der deutschen Seite. Also dass es nicht nur Kalifornien und ich bin, sondern dass auch die deutsche Seite da was hat. Und hier auf amerikanischer Seite gibt's noch eine Person namens Jasmine, die hier 4 Stunden am Tag zu mir kommt und wir machen hier alle Facebook-Ads, alle SEO-Optimierung und solche Sachen.
Das heißt, du machst,
also, und alle
Dinge. Also am Ende erstes Learning, man kann dann jetzt schon eine Modemarke mit 7-stelligen Umsatz oder mehr, also zumindest ja, 7-stellig, was immer das dann genau heißt, betreiben mit einem Team von 4 Leuten. Das ist schon auch irgendwie nicht, früher 3. Nicht so gewesen. 3, ja genau.
Ja.
Und zahlst also du
brauchst maximal 3, ja.
Und zahlst du für Anzeigen oder machst du alles nur sozusagen organisch aus deinem, also du meintest gerade Facebook Ads, das heißt, du schaltest auch bezahlte Anzeigen?
Ja, ich habe, glaube ich, 80.000 Euro an Facebook überwiesen.
Für Instagram dieses und für Jahr. Facebook und so?
Ja. Okay. Facebook Ads sind finde ich, hoch faszinierend und sehr intensiv und da habe ich, also das war mein Lockdown-Projekt sozusagen. Ist mir auch echt schwer gefallen, sich da reinzuarbeiten, weil so dieser Ad-Manager und alles und bla 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 ist alles irgendwie weird. Mhm. Was so funktioniert, ist aber jetzt gerade so, also wir haben unser Learning ist personalisiert, personalisiert, personalisiert. Also wir die besten Ads, wir haben zweierlei Dinge, die bei uns funktionieren. Das ist aber eben individuell, du musst das ausprobieren. Das ist am Ende das, wie mein ganzes Leben war. Ich wusste noch nie, was funktioniert, aber ich habe viele Sachen ausprobiert. Und 1 davon hat dann funktioniert und 19 halt nicht und die haben nicht. Ja.
Aber so ist deine Zielgruppe überhaupt für Paris noch auf Facebook? Ich hätte gesagt, dass die alle voll. Insta, ja. Ja, Insta, genau.
Also wir sind sehr, also Facebook, Insta ist ja das Gleiche. Es ist ein Werbeanzeigen-Manager und dann kannst du quasi unterschiedliche Werbung schalten. Wir konzentrieren uns sehr auf Instagram. Ja.
Okay.
Also wir buchen sehr, sehr viel mehr auf Instagram. Und grundlegend gibt es aber zweierlei Sachen. Das eine ist einfach nur Produkt auf Freisteller, also auch nicht an Menschen, nicht irgendwie in einem Mood, sondern ganz simpel vor Weiß ein Produktfoto. Das konvertiert sehr gut. Mhm. Und das Zweite, was sehr gut konvertiert, fast noch besser konvertiert, bin ich, wenn ich in die Kamera rede und was so nah wie möglich an einer Insta-Story ist. Also dass quasi wirklich ich einfach sage, hey, guck mal Philipp, es gibt hier gerade den Hoodie für 30% Rabatt und es gibt nur 50 davon, deswegen hier unten hochswipen und bis morgen sind die nämlich weg. oder irgend sowas. Weißt du, also dass man einfach einen simplen Ansager, vielleicht noch eine Grafik drüber, einen einzigen Schrift, aber in der Insta, also wir erstellen tatsächlich teilweise die Anzeigen in Insta-Stories und benutzen die Schriften davon, damit es so nah wie möglich an der Insta-Story dran ist und speichern es dann und schalten das als Anzeige auf Insta-Stories.
Und hat es dir viel geholfen, dass du jetzt also natürlich auch extrem viele reichweitenstarke, prominente Menschen halt gut kennst und hast du denen dann Sachen geschickt und dann sagt irgendwie Elias Mbarek oder Joko oder irgendwelche Leute sagen dann halt, hey hier, guck mal Hoodie von Paris, oder hast du es einfach gar nicht gemacht und das ist alles aus dir selbst herausgekommen?
Null. Also es ist tatsächlich null Effekt dadurch. So nett wie es, also ich saß da im Juni, glaube ich, und habe gesagt, okay, jetzt läuft Paris, jetzt haben wir Ware, jetzt können wir verkaufen, wir haben einen Shopify-Shop, jetzt geht es. So, jetzt weiß ich auch, wie viel ich ungefähr verkaufe mit dem, was ich so tue und was ich für eine Reichweite habe, und wir haben Newsletter und wir haben das und das und dann was auch immer. Newsletter geben wir sehr viel Wert drauf. Wir launchen jetzt auch eine App und also so 3-4 unterschiedliche Plätze sozusagen sind schon wichtig, glaube ich. Amazon haben wir noch gar nicht gemacht. Verstehe ich auch nicht. Ist hier eins der To-Dos, weil ich nicht weiß, wie es geht bisher. aber die anderen Sachen haben wir, also die weiß ich. Und dann habe ich überlegt, was sind die drei Sachen, wie kann ich noch erweitern? Wie throw money at the problem, also gar nicht at the problem, sondern wie kann ich noch mehr verkaufen mit Geld? Mhm. Ganz simpel. Ja? Mhm. Das eine ist Facebook-Ads oder Facebook-Insta-Ads. Das andere ist Influencer-Marketing. Also ich habe tatsächlich auch Leuten Geld bezahlt dafür, dass sie wirkliche, echte Swipe-Ups machen. Also dass sie einen Haul machen, dass sie wirklich sagen, dieser Pulli, guck mal, der sieht so und so aus.
Wem
und
guck mal, den gibt es jetzt
hier. Weil es nicht funktioniert hat. Also würde ich jetzt sagen, wenn es erfolgreich gewesen wäre. Für mich und Paris kann ich sagen, ist die Influencer- war das Influencer-Marketing nicht erfolgreich. Was vor allem daran liegt, dass du es nicht, das musst du, glaube ich, mehrfach machen und musst es wiederkehrend machen und musst es langfristiger sehen. Und gar nicht, und ich habe es sehr kurzfristig natürlich gesehen, ich habe es nur ein einziges Mal ausprobiert, mit aber 3-4 Leuten, und da muss ich wirklich sagen, erschreckend. Also absolut skandalös, wie wenig ich da umgesetzt habe.
Okay.
Für mich einfach. Also so sofort abgebrochen. Also 2 Wochen später, nie wieder werden wir Geld dafür ausgeben. Also so aktuell gerade. Und das dritte war eben Seeding. Da haben wir sehr viel Wert am Anfang draufgelegt. Ist nicht messbar. Also es ist total, also wir und ich track das schon ziemlich genau. Und es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die das anziehen. Also solange du nicht, also die Zeiten, in dem, wenn du jetzt Elias Mbarek sagst, der einen Hoodie anhat, und dadurch auch nur irgendjemand diesen Hoodie kauft, die sind lange vorbei. Mhm. Also das, was vielleicht noch funktionieren könnte, wäre, wenn er sagen würde, hallo Leute, hier ist dieser Hoodie, swipet jetzt hier hoch und 10% Rabatt mit dem Code Elias auf bis morgen Abend. Das könnte sales-treibend sein. Aber nur tragen und verlinken oder taggen oder sagen, guck mal, das ist der Hoodie, nicht messbar, zumindest für Paris, zumindest auf meiner Seite.
Krass.
Also haben wir auch komplett ich bin auch ungern Bittsteller, muss ich sagen. Also so es gibt ein paar Leute, die, also in meinem Umfeld, wenn es einflussreiche Leute sind oder was auch immer, weißt du, ich biete denen das schon an. Ich mache denen aber normalerweise einfach einen 100%-Code und sage, such dir aus, was du haben willst, und du kannst gerne viel davon nehmen. Auch da machen 50% der Leute machen das dann gar nicht, weil die werden so zugemüllt. Ja. Und teilweise ist es ja auch nicht, keine Ahnung, Joko zum Beispiel, das ist nicht Jokos Style, ne? Also so darf man jetzt auch nicht vergessen, der ist kein Hoodie-Typ, der hat auch einen komischen Körper und einen komischen Hals. Da passt halt kein Hoodie dran und so, und deswegen will ich den doch auch gar nicht nerven damit, dass er jetzt hier noch unsere Freundschaft irgendwie, also es ist, ich war schon, also der Materia oder was auch immer, es gibt genug Leute, das lohnt sich dann nicht, diese, weil umsonst ist sowieso nichts im Leben. Also weißt du, das du musst ja dann schon einen Gefallen einfordern immer, und zumindest für mich muss ich sagen, wenn irgendjemand was haben will und wenn jemand aktiv sagt, hey, ich hätte gern das und das, dann gebe ich denen alles. Gleichzeitig sage ich aber auch immer, also wir schreiben schon auch manchmal Leute an und ich sage, hier, mach was, und sag aber immer danach, das heißt übrigens nicht, dass du was dazu posten musst. Das ist einfach nur, ich will dir was geben und freue mich, wenn du es hast. Mhm. Also ich knüpfe das nie an irgendeine, die wissen alle, wie sie Liebe zurückgeben könnten, wenn sie das wollten, und alles ist cool. Und also de facto ist es ja auch nicht, das ist ja nicht für jeden gemacht. Also weißt du, so manche Leute interessieren sich. Im Moment findet Sarah Lombardi und ihr Freund Julian, oder Verlobter inzwischen, die feiern Paris ab. Oder Pietro Lombardi auch.
Ernsthaft, okay.
Und die kriegen dann auch so viel sie wollen. Flatrate. So, und natürlich freue ich mich darüber, dass die es machen. Ob wir deswegen mehr Hoodies verkaufen, keine Ahnung.
Hast du nur keine, also denkst du so in Zielgruppen? Also dass du sagst, okay, eigentlich null. So als Brand würde man ja sagen, okay, boah, der Weg von jetzt Pietro Lombardi zu vielleicht Joko oder Elias ist schon, das ist schon was anderes so, ne, wie sich eine Marke jetzt vielleicht da mit den jeweiligen Prominenten so sieht. Ja. Aber das ist für dich
war mir schon immer scheißegal. Ich mag die Leute. Also Sarah Lombardi ist wirklich saucool als Mensch. Die ist wirklich, ich habe die kennengelernt. Ich mag, was sie macht. Und das, natürlich ist das nicht die Definition der, das ist nicht Böhmermann-Niveau an Neuentstellung von was auch immer. Das ist mir schon auch klar. Aber ich mag den Menschen. Ich finde, die ist authentisch. Und die ist cool. So. Und die ist ultra herzlich. Und die hat das Herz am richtigen Fleck. Und genauso Pietro kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass, und das habe ich schon immer gemacht. Also ich habe schon immer eher mit, und das kam aus dem Hip-Hop raus, ich habe immer mehr Interesse an netten Menschen und guten Menschen gehabt, als an dem, was sie final machen. Also der coolere Rapper, der aber ein Idiot ist, der war mir egal, weißt du? Mhm. Und so mache ich es jetzt auch. Natürlich ist irgendeine Zielgruppenanalyse und wenn man da bla bla bla, das ist ehrlicherweise bis heute was ich bis immer noch mache, und das habe ich gelernt von Yoon Olson. Das ist ein YouTube-Typ, mit dem ich wirklich vor 14 Jahren zum ersten Mal zusammengearbeitet habe.
Dieser Skifahrer von Red Bull?
Genau. Ah, okay. Genau. Der war nie der beste Skifahrer, war aber immer schon jemand, der sich sehr gut verkaufen konnte und der ein Lamborghini sich geholt hat und Lamborghini sagt man, glaube ich, und einen Dachgepäckträger da drauf gemacht hat mit einer Dachbox mit Skien. Und mit dem habe ich sehr, sehr viel gemacht und sehr viel Fotos gemacht und sehr viel Videos und dies und das. Und er hat immer bei allem gesagt, 50-50. 50% sollte, egal was du machst, sollte immer 50% so sein, dass du es erstmal gut findest und dass du die Leute magst. Und 50% sollte so sein, wie deine Zielgruppe was haben wollen würde. Also dieses, und das ist schon was, wo man sich manchmal treten muss, weil es ist einfach zielgruppenorientiertes Sachen. Also weißt du so, wenn du jetzt, also, und da kann ich dir, das ist auch was Privates bei mir dann. Also zum Beispiel weiß ich seit 5 Jahren, wirklich aus voller Überzeugung. Ich habe eine wunderschöne Frau mit 3 wirklich bildhübschen Kindern. Wir leben in Kalifornien, wo die barfuß morgens zur Schule mit dem Fahrrad fahren und was auch immer. Wenn ich das auf YouTube stellen würde, dann wäre ich nochmal 15 Mal mehr vermarktbarer als das, was ich jetzt tue. Da würde ich mit Paris die 10-fachen Umsätze machen und was auch immer. Nur trotzdem tue ich das nicht, weil ich nicht will, dass das ist mein privater Bereich. So, den will ich nicht zeigen. So. Mhm. Und das sollte immer als erstes kommen. Und das sind diese 50% selbst erstmal. Man sollte selbst was machen und dann, und nicht das, was Leute wissen wollen und nicht immer Q&As und nicht immer, mache ich auch, ist auch gut zwischendrin, aber nicht nur. Mhm. Und man sollte eben nicht nur Sachen kreieren, die funktionieren und man sollte nicht nur die 17 Lifehacks für erfolgreiche Reels anwenden, sondern man sollte vor allem was machen, was man selbst gut findet. Und das ist was ich bis heute anwende und wo ich auch, und wenn ich Sarah Lombardi mag, dann ist mir das scheißegal, ob irgendjemand da draußen 15 Mal kommentiert, Hauptsache Alessio geht's gut, halt einfach dein Maul. Ich mag die, ich finde die cool und freue mich, wenn die sich was, wenn die einen Hoodie anzieht, den ich kreiert habe, dann ist es doch mega geil. Das ist ein Riesenlob für mich. Mhm. Und da bin ich stolz drauf, ja.
Okay. Lass noch mal ein bisschen über Podcast reden, weil ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wir haben da ja eine gemeinsame Historie, die ich wirklich sehr genossen habe und die auch auch wirklich erfolgreich war für uns, obwohl ihr dann am Ende zu ProSieben oder wie das dann gelaufen ist, zu Starwatch heißt es, glaube ich, ne? Die haben euch sozusagen da ein Angebot gemacht, dass wir, ist ja alles fein. Und wie gesagt, wir ist, glaube ich, gut gelaufen für alle. Dennoch, meine Frage, ich glaube, du bist mittlerweile, ist dir das eigentlich klar, wahrscheinlich einer der bestbezahlten Podcaster in Deutschland, kann man das sagen?
Ich weiß ja nicht, was die anderen verdienen.
Aber ist schon gut, ne? Podcast ist schon mittlerweile echt, weil das viele unterschätzen, dass man davon auch echt mittlerweile gut leben kann, ne?
Ja, also ja, natürlich, also mir ist schon klar, dass wir sehr viel Geld damit verdienen und die, ich glaube aber halt auch, dass wir ganz gut vermarktbar sind. Das darf man auch immer nicht unterschätzen.
Voll. Also wahrscheinlich mit am besten. Wahrscheinlich mit am besten.
Mit Amerikanern rede und so. Und dann, wir haben einfach, keine Ahnung, wir haben ein Viertel der Reichweite von Gemischtes Hack und von was. Also wir sind bei weitem nicht der reichweitenstärkste Podcast. Nie gewesen.
Aber ihr habt keine Berührungsängste mit Werbung. Also ich meine, ihr macht die Werbung aber, selber zum Teil, ja, ne?
Alle. Wir sprechen alle selber ein. Ich finde auch nach wie vor, dass also so dieses, ich bin halt auch ein Kommerzschwein. Also so, wenn du jetzt diesen Begriff authentisch sagst, und da muss ich echt sagen, da gibt's manch andere, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, was ist was du aktuell machst? Was ist ein Kunde, den du betreust?
Adobe zum Beispiel.
Adobe, ja gut, Adobe ist schon fast.
Die kennst du ja auch, aber nehmen wir mal Audi.
Audi, ja. Wenn du jetzt Audi bist und du willst eine Podcast-Werbung machen, also die, damit habe ich nichts zu tun, ob du sagst, ich will Podcast-Werben oder nicht, aber wenn du das willst, dann hast du ja fast gar keine Chance in Deutschland. Also du kannst an Autopodcasts gehen, aber wenn du an die großen Reichweitenstärken, allgemeingültigen, ich sag mal, die zu Fernsehen, also die so RTL, ProSieben, also weißt du so, wo du sagst, ich will jetzt mal wirklich Geld in die Hand nehmen und wirklich den A3 platzieren von Audi, wo gehst du denn dann hin? Und das liegt nicht daran, dass wir, und das ist auch nur Glück einfach, was wir gehabt haben, wir sind halt grundlegend, wir haben seit 1,5 Jahren die Regel Nummer 1, die über allem steht, was wir tun, ist positiv. Weil ich glaube, dass in Deutschland, das ist eine ganz urdeutsche Eigenschaft, ist zu lästern und negativ und sich über Sachen lustig zu machen. Und no offense, aber ich höre mir das sehr gerne an. Ich bin ein großer Lästerkonsument. Ich finde das auch total gut. Es ist aber nicht vermarktbar. Also so, weißt du, so, ich will nicht in einem, wenn 5 Minuten vor meiner Audi-Werbung darüber geredet wird, wie die fette, dumme Tante in einen dumm anmacht und also oder wie alle Idioten, also weißt du so, das ist ein Umfeld, wo man eigentlich nicht stattfinden will, ehrlicherweise. Mhm. Und ich finde auch, und ich habe auch gelästert im Podcast. Und ich habe relativ schnell den Preis bezahlt dafür, weil ich einfach, also weil Freundschaften darunter gelitten haben oder ich halt Konflikte hatte danach, weil so viele Leute, weil du öffentlich lästerst. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und das ist immer was, wo ich auch, und das ist ja schon auch, ey, keine Ahnung, wenn du Böhmi, ich bin Fan von Böhmi, ist ein genialer Typ, weißt du? Und der ist super. Aber weißt du, so, der hat mal zum Beispiel eine Sache, wo er wirklich falsch lag, war Eier aus Stahl mit Do They Know It's Christmas, weißt du? Mhm. Da war ich beteiligt, da habe ich das Video gemacht, weißt du? Mhm. Da ruft Bob Geldof, ruft Campino an und sagt, ich hätte gern, dass ihr die deutsche Version dafür für Ebola-Hilfe macht, weil wir haben eine Ebola-Krise in Afrika. Wir müssen Afrika-Hilfe wieder in den Vordergrund stellen von Charity dieses Jahr. Ich glaube, zu Sir Bob Geldof sagst du nicht, nee, das finde ich nicht cool. Mhm. So, weißt du? Dann macht er das. Ob das jetzt der coolste Song oder der beschissenste Song, der je rausgekommen ist und ob mein Video totaler Schrott ist, erstmal scheißegal. Aber dass Böhmi sich da hinsetzt und dann sagt, es ist alles nur Promo für, also ich kann nur beurteilen, ich sitze da und das sind die Toten Hosen und Materia. Das sind zwei Leute, wo ich wirklich 100%ig alle Ticketverkäufe gesehen habe in der Zeit. Beide Touren im Frühjahr waren ausverkauft zu dem Zeitpunkt, als diese Sache rauskam. Weißt du? Und das kann man auch recherchieren. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, das machen die nur aus Promo, um Tickets für, oh, die gehen ja nächstes Jahr auf Tour. Das ist ja eine Überraschung. Oh, vielleicht will da ja jemand doch jetzt hier unter dem Afrika-Dings. Das ist einfach falsch. Und wenn du das machst, dann hören dir da sehr viele Leute, weil man will das ja. Man will ja nicht. Also weißt du so, ich habe mich selbst damit erwischt, mit Finn Kliman übrigens. Ich habe schon mehrfach mir überlegt, ich will eigentlich Finn Kliman scheiße finden. Weil der viel zu viel Sachen viel zu gut macht. Und dann muss ich mich reflektiv, warum findest du das jetzt? Und das ist am Ende, weiß nicht, ob es Neid ist oder ob es was auch immer, ich denke mir dann, das kann doch nicht sein, dass er schon wieder diese Sache auch so perfekt macht. Das kann doch nicht sein. Und dann versuche ich, das reflektiv 10 Minuten zu überlegen und realisiere, aber das kann doch nicht dazu führen, dass du ihn scheiße findest, weil er macht's ja richtig, er macht's wirklich richtig. Und das ist aber eine Urmenschenintuition, glaube ich, am Anfang, dass man erstmal, wenn jemand was, also weißt du, auch was Deutsches, dass man es erstmal scheiße findet. Und das wiederum finde ich halt, wir sind jetzt sehr abgedriftet, aber
ich sehe es total. Ich meine, ja? Mein Gedanke ist, weil was du gerade erzählst, ich als Podcast-Vermarkter frage mich halt häufig, jetzt mal ganz konkret, warum ist bei den ganz großen Podcasts, jetzt zum Beispiel Fest und Flauschig, dieser Werbespot am Anfang, wo sie ja mit einer anderen Stimme durchaus Werbung ab und zu machen, warum ist der so selten verkauft? Das beobachtet man ja so im Markt, ne? Und da, vielleicht liegt es daran.
Kaufen? Ich komme jetzt bei Fest und Flauschig zu sein. Ich liebe die. Ich bin großer Fan
also
von denen.
So, er macht das keinen Sinn. Also ich habe jetzt kein Produkt, das ich da bewerben wollte, so bei den Kosten, die das ja verursacht. Aber also ich könnte mir vorstellen, das mal auszuprobieren. Aber es ist natürlich vielleicht, wie du sagst, so, dass man denkt, von euch, wenn ihr das persönlich einsprecht und wenn ihr dann sozusagen wirklich Fans seid von dem Produkt, dann kriegt man halt, je nachdem, was es auch kostet, mehr, als wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe da einfach die Reichweite, aber die beiden wollen das Produkt am Ende nicht persönlich in den Mund nehmen und anfassen, muss noch mehr bezahlen, weil da noch mehr Reichweite ist, aber kommen halt nicht so diese Persönlichkeit und Nähe und dann sind halt viele Brands, die sagen, okay, dann ist es mir doch zu teuer, dann gehe ich lieber woanders hin und ich meine, es ist ja immer noch sehr teuer, mit euch zu arbeiten, aber man bekommt dann halt neben der Reichweite halt auch noch dieses Positive und das Persönliche vor allen Dingen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es daran auch mit liegt, auf jeden Fall.
Genau, aber ich kann es nicht, also bei Fest und Flauschig kann ich es nicht, also natürlich ist es, ich würde wahrscheinlich da als Pari jetzt mal schalten, weißt du? Ich hätte aber auch Schiss, dass sie mich verarschen.
Aber die sprechen das und ja gerne, das würde ja sagen, deine
wenn,
Botschaft,
aber wenn sie
es täten, klar. Ja. Wenn es, wobei, ich, also ich meine, das macht ihr ja auch so ein bisschen, das ist ja diese Ironisierung.
Oh, nicht mehr.
Nee?
Also wir haben seit einem Dreivierteljahr niemanden mehr auch nur halb ironisiert.
Aber ich finde zum Beispiel, die beste Podcast-Werbung, die ich, glaube ich, je gehört habe, ist mir bis heute natürlich im Kopf und das war von euch. Also ich glaube, Joko hat den Gag gebracht. Da habt ihr eine Bank beworben und dann irgendwie die Bank-App. Und da hat Joko gesagt, ja, die App ist mega geil, aber eine Sache ist schon ziemlich scheiße. Wenn ich meinen Kontostand checken will, muss ich das Handy quer halten. Das war einfach so gut. So.
Aber das ist ja nicht die
das ist nicht ironisieren,
nicht mehr ernst nehmen.
Das nee, das genau. Aber es war halt einfach so, ich fand es sehr wertvoll. Ich fand es also für, es war wertschätzend, es war trotzdem natürlich nicht ironisiert, sondern es war so ein bisschen flapsig oder so. Ja. Und das finde ich, das wenn ich das kaufen könnte, regelmäßig, das würde ich auf jeden Fall als Brand machen. Aber das würden ja viele Podcaster nicht hergeben, weil sie einfach ihre Stimme nicht hergeben wollen.
Ja, was ich auch verstehe und was übrigens zu besserem Inhalt wahrscheinlich, es ist ja Journalismus dann am Ende und das ist gut an Deutschland, weißt du, dass halt nicht der Inhalt an Werber gewinnt, also so fest und flauschig ist wahrscheinlich sehr, sehr authentisch, genau deswegen, weil sie ja nicht irgendwie Angst haben müssen, über irgendwas nicht zu reden und das ist, also so, keine Ahnung, wir sind von O2 präsentiert, weißt du? So, das ist unser großer Partner, der von Anfang...
Unser Partner ist Vodafone, scheiße, Paul.
Ja. Das ist okay. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir sehr viel über schlechten Handyempfang reden. Also ich persönlich würde versuchen, das Thema bei mir, das ist ein inhaltlicher Einschnitt. Also weißt du, so wenn ich einen schlechten Handyempfang hätte, würde ich das jetzt nicht Joko im Podcast erzählen wollen.
Ja, klar,
weil
klar.
Ich mir überlegen würde, so, das ist unnötig, das lohnt sich nicht, weil immerhin ist O2 unser Partner und die stellen genau das her, einen super Handyempfang. Übrigens sehr viel besser als Vodafone. Nein, beide sind toll. Okay. Nein, aber trotzdem.
Videos, weil du machst jetzt ja auch, sagen wir mal, seit neuestem Podcast mit Bewegtbild. Das ist mal wirklich Fachfrage. Ja. Bringt das mehr Hörer oder bringt das mehr Engagement mit den Leuten? Habt ihr das Gefühl, warum macht ihr Videos zu dem Podcast?
Weil wir es ausprobiert haben. Ich weiß nicht, wie lange wir es machen. Nein, es bringt, glaube ich, nicht besonders viel. Also die Zahlen sind, manchmal gehen sie hoch, manchmal gehen sie nicht hoch. Es ist überhaupt nicht. Also ich glaube, eins der wahren Sachen, wenn du, und das ist halt schon was, dass du, also ich glaube persönlich, dass wir haben eine Audience. So. Mhm. Und ich glaube, die ist auch nicht skalierbar. Also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, also ich meine, immerhin liefen wir 6 Folgen in ProSieben nach Mars Singer. Wir hatten teilweise 1,8 Millionen Leute, die uns gesehen haben als Video. Da war das total angenehm, dass wir die Videoversion hatten.
Im Fernsehen, TV,
auf ProSieben. Weißt du, wie der Effekt auf die Hörerschaft war? 0.
Krass, wirklich?
Also es hat sich 0 ausgewirkt. Also ich dachte, ich hätte jetzt davor gesagt, gut, das, also natürlich ist nicht 0, ist ein bisschen, aber es ist nicht mal annähernd so, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte gedacht, gut, da kommen jetzt ganz viel rüber und dann sind die alle am Start und dann ist es eine Riesenchance und dann, es ist, ich glaube, Podcast ist so ein Medium, wo Leute ein echtes Interesse haben. Aber wenn du kein echtes Interesse hast und wenn es schon 98% nur noch Interesse ist, dann bist du nicht mehr am Start. Und für uns kann ich sagen, gibt's halt einfach sehr, sehr viele Leute, die kein Interesse an uns. Sie hören das einmal. Das ist ein bisschen wie Feldhockey als Sport. Das sieht man einmal bei der Olympiade. Und danach entscheidet man bewusst, ich will das aber nicht nochmal sehen. Und dann hört man es vielleicht wieder 4 Jahre später. Aber, und da kannst du jetzt als Feldhockey nicht die ganze Zeit sagen, ich will aber in der Sportschau, sollte die erste News sollte sein, die Bundesliga-Ergebnisse von Alster gegen HTHC und dass es 17,8:4 ausgegangen ist, weil es jetzt halbe Punkte beim 7-Meter-Stockschießen oder was auch immer für neue Regeln sie sich überlegt haben. Du musst ja irgendwann, also ich würde dir jetzt nicht sagen, dass wir durch irgendwelche Marketingmaßnahmen noch unsere Reichweite steigern können. Die ist so, wie sie ist. Die ist auch nicht klein, die ist auch nicht irrelevant, darf man auch nicht ganz vergessen. Die ist ja jetzt nicht 20.000, weißt du?
Ja, klar.
Sondern die ist erheblich größer als das. Und wir sind auch reichweitenmäßig, das kann man ja schon auch inzwischen berechnen, immer noch in den Top 10 in Deutschland. Es gibt aber nicht so viel vermarktbarere, glaube ich.
Absolut, nee,
so. Und das wäre wahrscheinlich die Antwort auf warum. Und also es ist de facto so, wir sind ausgebucht fürs ganze Jahr.
Ja,
es gibt keinen einzigen Slot, der nicht buchbar ist. Und wir sind und wir.
Das tut mir ja weh zu hören, das tut mir wieder in meinem unternehmerischen Herz weh zu hören.
Und das kann man ja schon, also ich meine, da können wir auch offen sein. Das war ja irgendwann, also wie unsere Dealstrukturen sind in der Vermarktung, ist ja, dass wir eine, wir haben ja von dir, als wir euch in unsere Vermarktung genommen haben, haben wir eine Pauschale gefordert. Wir haben gesagt, das wollen wir haben, dann könnt ihr es verkaufen und wenn es dann drüber geht, teilen wir das Geld, was drüber geht. So. Ja. Diese Pauschale habt ihr am Anfang bezahlt, habt sie auch erwirtschaftet, darf man auch nicht ganz vergessen in der ersten halben Jahr. Dann haben wir mehr gefordert und dann hast du gesagt, schönen Gruß, ihr kriegt weniger. Und dann haben wir gesagt, hä? Und sind zu ProSieben gegangen. Da hat uns jemand mehr gegeben und auch sehr viel mehr. Und dieses sehr viel mehr, muss man ja auch sagen, hat ja dann bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast, das kann ich ja weder matchen, noch kann ich was auch immer, noch das, ja. Das ist einfach ein anderer Hebel und was auch immer. Nur trotzdem, was hättest du denn, also vor einem Jahr, als wir quasi gewechselt sind, hättest du ja wahrscheinlich schon gesagt, das will ich mal sehen, dass die das erwirtschaften.
Absolut. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, aber dass vielleicht da dann auch die Umstände gut sind oder dass es auch vielleicht, ist ja von außen
betrachtet. Aber Fakt ist, also es ist jetzt der 7. November, wir haben es erwirtschaftet. Ne?
Also ich meine, ich bin da auch wirklich neidfrei und freue mich da wirklich für euch und für den Markt, dass das geht, weil am Ende bin ich wirklich so drauf, dass ich sage, jeder Podcast, der wächst, der das Genre pusht, der da auch am Ende das Genre pusht im Bereich der Anzeigenerlöse oder Werbepartnerschaften, hilft, und insofern ist das super. Ich glaube auch, dass natürlich da die am Ende strategische Erwägungen vielleicht noch eine Rolle gespielt haben, das zumindest zu riskieren aus deren Sicht. Das konnte ja keiner wissen, wie gut es laufen würde.
Ja.
Und ich hätte da ein anderes Risikoprofil vielleicht auch als ein Großkonzern. Aber meine Kollegen, wir sind jetzt ja mittlerweile auch nicht ein paar mehr Leute, aber natürlich nicht so viele wie eine MDAX-Firma. Also insofern, ich bin da total froh, dass es so gelaufen ist am Ende, weil auch vor allen Dingen unsere Beziehung da nicht gelitten hat. Und das hat uns am Ende, muss man auch sagen, wirklich geholfen, diesen ganzen Markt damals mit euch zu öffnen. Und mittlerweile ist der Markt einfach auch viel, viel größer geworden, sowohl für ganz viele, die da jetzt unterwegs sind. Das ist einfach gut gelaufen. Also, und Podcast, ich bin überrascht zu hören, dass mit dem TV, ich hätte irgendwie gedacht, dass es mehr bringt, aber am Ende ist schon krass. Also das ist auch, Podcast ist wirklich so, das ist meine Beobachtung, das bestätigst du ja so ein bisschen, man kann nicht explosionsartig wachsen. Im Podcast kannst du die Reichweite nur linear Woche für Woche verdienen. Es gibt kaum einen Podcast, der komplett durch die Decke geht, von 0 auf 100, voll durchknallt. Klar, bei der ersten Folge oder bei der zweiten Folge, wenn Mats Hummels postet, ich habe einen neuen Podcast, dann hören natürlich seine ganzen Instagram-Follower mal einmal rein. Aber ab dann hast du einen gewissen Sockel und auf dem Sockel geht's dann wieder hoch linear und nicht irgendwie explosionsartig. Ich glaube, außer vielleicht Gemischtes Hack habe ich keinen Podcast gesehen, der so irgendwie, der nicht linear gewachsen ist. Würdest du das bestätigen?
Aber Gemischtes Hack ist halt auch einfach sehr, sehr guter Inhalt. Das darf man auch immer nicht vergessen. Die sind ultra tight, wie sie sind. Also so, die sind die Definition von authentisch. Und das ist wirklich crazy gut. Das ist genauso gefragt. Deswegen ist es auch da, es ist nicht Spotify, die das gepusht haben oder irgendwelche, weil Felix irgendwie so und so viel. Nein, es ist einfach ein ultra-tighter Podcast. Ne? Punkt. Ne? Schluss, aus, fertig.
Aber sind die Einzigen, die es geschafft haben, stärker zu wachsen, würde ich sagen, als eine lineare Entwicklung. Und wenn man sonst alle anderen haben das über Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo sie sind. Guck dir Matze alle. Das hat irgendwie, alle, die jetzt vorne sind, machen es gut und sind schon lange dabei. Ja? Und die sind aus meiner Sicht die Einzigen, die jetzt gar nicht so zu der ersten Welle gehörten und dann auf einmal da waren und sofort vorne eingestiegen sind und da auch geblieben sind. Und das vielleicht noch ein bisschen Baywatch Berlin, wo ich sagen würde, das hat aber eine andere Dynamik auch mit natürlich Prominenz und Möglichkeiten.
Ja, aber auch da tendiert man ja dazu. Ja gut, die haben ja auch ihre TV-Sendung und dann sagen die im Fernsehen immer, ja, und hört jetzt auch Baywatch Berlin. Das stimmt einfach nicht. Also da widerspreche ich zu 100%. Zumindest aus meiner Erfahrung hin ist Baywatch Berlin so erfolgreich, weil die so gut sind. Und die sind wirklich saugut. 100 Pro.
Also 100 Pro.
So, die sind ultra tight, so, wenn die, wie die erzählen und so. Ich höre jede Woche das und fühle mich top unterhalten. Das ist mega geil. Und deswegen haben die diese Sachen. Und das hat nichts mit, also so, es ist immer, aber es berührt ja so ein bisschen das, wo wir auch angefangen haben. Das ist eine viel zu einfache Abkürzung, dass man sagt, das ist ja nur wegen deinen Followern. Das ist ja nur wegen, das funktioniert heute nicht mehr. Und ich glaube, in der Zukunft noch viel, viel weniger. Das Produkt selbst muss funktionieren. Ob das Klamotten sind, ob das ein Podcast ist, ob das YouTube, was auch immer. Das Produkt muss funktionieren. Die Pflicht muss funktionieren. Dann kann in der Kür das vielleicht etwas Schwung geben und ein bisschen verbessern. Also die Verpackung kann helfen, aber der Inhalt muss stimmen. Inhalt stimmt halt ganz oft nicht.
Wo du über Schmecken sprichst, nochmal als letztes kurz deinen Ausflug in den Kochbereich. Ich finde, das ist ja auch sowas, was bei dir immer mitschwingt. Jetzt gibt's ja irgendwie Rib Kitchen und das ist ja so ein Thema.
Wenigstens sagst du es richtig. Fast alle Leute scheitern an der Aussprache des Wortes. Das war nicht so schlau von mir. Ich finde den Namen Rib Kitchen total geil, aber jeder sagt Ribkey Kitchen oder ja.
Also, aber ja, jedenfalls, gibt's da eine Vision oder sagst du einfach, habe ich Bock drauf, irgendwie zu kochen und das zu zeigen? Oder ist das, oder hast du eine Idee dahinter, so längerfristig? Weil du hast ja schon vieles versucht. Du hast ja schon täglich, glaube ich, IGTV gemacht damit und dann hast du es wieder anders. Also du hast schon sehr viel rumprobiert, aber das begleitet dich bis heute.
Ich verändere mich einfach schnell. Ich weiß immer nicht, was, also ich mache immer genau das, worauf ich gerade Bock habe. In dem Fall war es Kochen. Und dann mache ich es auch genau nicht mehr, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Also das irgendwo schnell hingehen, aber auch schnell wieder weggehen, ist tatsächlich was. Das heißt, wir sind vorhin, glaube ich, abgedriftet beim Mercedes-Gespräch. Das war schon damals, ich hatte einen Vertrag für dieses Jahr, fürs Jahr 2020. Also ich hatte einen zweijährigen Vertrag. Und den habe ich letzten Oktober wirklich aus Überzeugung gekündigt, ohne eine Alternative zu haben. Also ohne irgendwie eine bessere oder eine andere, sondern einfach, weil ich für mich morgens, ich habe eine Strichliste geführt, einen Monat lang, öfter aufgewacht bin und gedacht habe, es wäre sinnvoll, wenn jemand anders diesen Job macht. Und eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass ich noch zum Geschichte erzählen beitragen kann, weil ich nicht mehr so beeindruckt bin von der ganzen Szenerie, wie ich sollte, weil ich ein bisschen abgestumpft war, weil ich einfach nicht mehr so krass motiviert war. Und dadurch habe ich in einem sehr offenen Gespräch, ähnlich wie bei About You, die gebeten, den Vertrag aufzulösen. Weil ich glaube, dass jemand anders das besser machen könnte. Da haben die mir zwar widersprochen, haben gesagt, wir glauben schon, dass du da gut bist, aber wir werden deinem Wunsch gerecht und haben mich ganz, ganz offen da rausgelassen. Es war auch also echt hoch emotional für mich, weil das einfach sehr, sehr enge Freunde auch von mir waren. Und gerade mit Louis war es auch nicht so einfach, der das, ja, also glaube ich auch nicht so gewöhnt ist, dass Leute
kein Bock mehr haben.
Und das ja nichts ging. Ich war Riesenfan von jedem Einzelnen, der da war. Ich war nur kein Fan mehr von mir, wie ich da war. Und jetzt, ein Jahr später, mein Job gibt's gar nicht mehr dieses Jahr. Weißt du, also so neben der Tatsache, dass ich ja in der Szenerie, ich war so ein bisschen Außenreporter und erzähl, wie das da ist, so nah dran und all solche Sachen gehen ja gar nicht mehr. Die Rennen gehen gar nicht mehr, du kannst gar nicht mehr reisen. Ich hätte wahrscheinlich, also das habe ich natürlich nicht gewusst. Trotzdem glaube ich aber fest daran, dass mutige zukünftige Entscheidungen, ohne zu wissen, was das einem bringt und genau ohne die Vision. Und deswegen, was du sagst, was ist die große Vision? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich nächstes Jahr mache. Ich werde wahrscheinlich noch Rennrad fahren, weil ich Rennradfahren gerade geil finde. Und ich werde wahrscheinlich noch Klamotten machen, weil mir das wirklich Spaß macht. So. Und vielleicht werde ich auch noch podcasten, weil ich Lust habe. Auch das ist ja, wir haben einen Vertrag über genau noch 8 Folgen. Oder, naja, doch, 8 Folgen sind es. Und ob wir das nächstes Jahr machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aktuell weiß ich wirklich nicht, was wir nächstes Jahr machen.
Können wir noch ein Gebot abgeben? Und,
ja, klar. Also wir haben auch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Das zu tun, was man wirklich zutiefst will, ist das Grundmanifest von, Manifest ist ein großes Wort, aber das ist das, was alles treibt bei mir. Und natürlich ist auch das Kochen so, dass ich habe halt ein Jahr vegan gegessen und koche total gerne. Und wollte das dann zusammen. Deswegen hat es gut funktioniert. Und danach habe ich dann mit Cheat zum Beispiel so ein bisschen ironisch getriebener, ein bisschen vielleicht sogar marketinggetriebener, dass ich gedacht habe, guck mal, auch das ist schon authentisch, weil ich wirklich auch gerne einen schweinischen Burger esse. Hat aber am Ende auch gar nicht so gut funktioniert, weil es nicht mehr so super authentisch war. Weil ich für mich glaube, dass ich nicht mehr zu 100% wirklich dieses Produkt so krass geliebt habe, weißt du, und gelebt habe. Und das muss ich, weil sonst funktioniert das alles nicht. Und wenn das nicht, also wenn keine Leidenschaft, und dieses Wort Leidenschaft, ich kriege jede Bewerbung, die ich je gekriegt habe, ist immer leidenschaftlicher, leiden, so dumm wie es klingt, das sind halt relative Interpretationen. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, in dem, was ich so tue, musst du zumindest wirklich immer dafür brennen und musst es wirklich auch gut finden. Und
also Leidenschaft ist bei dir ein bisschen extremer als bei anderen Leuten.
Ja, wahrscheinlich schon. Also so zumindest sagen, dass mein direktes Umfeld sagt mir, Alter, Paul, du bist echt teilweise nicht ganz dicht. Also ich habe ja in gute Freunde von mir haben teilweise diese Deutschlandtour 5 Wochen, so 4 Tage mitgemacht. Und auch Rick Zabel hat nach 4 Tagen, Paul, hat er gesagt, ich brauche jetzt 2 Tage Urlaub. Und ich bin sofort ins nächste Thema gegangen. Also so, ich habe da auch ein bisschen einen anderen, mein engster väterlicher, also einer meiner engsten Freunde, Bernd von Geldern und Olaf Lummer. Olaf Lummer hat mich nach 5 Tagen gefragt, ob ich Kokain nehme, weil der nicht mehr, der war so, weil ich das so im Gag habe ich gesagt, so komm jetzt hier Pantani, Rennrad, wir müssen jetzt nochmal Gas geben, wir ziehen jetzt eine Line Koks. Und ich nehme kein Kokain. Aber trotzdem bin ich ja schon auch nicht ganz dicht an Maximierung der Ereignisdichte. Und das wiederum ist meine Definition von Leidenschaft. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann gehe ich auch ganz, ganz schnell weg und dann mache ich es einfach nicht mehr. Und das ist auch nicht so angenehm. Und das ist auch echt immer wieder schwierig. Also so, ich bin auch wirklich kein einfacher Mensch, mit mir zu arbeiten. Also so, weißt du, so ich habe letzte Woche ich mache mit Purelay eine Schmuckkollektion. So, ich finde die mega, Purelay. Ich finde das hoch beeindruckend, was die aufgebaut haben, was da passiert ist. Jetzt haben die Lieferprobleme. So, und dann sagen die, ja, wir müssen es 2 Wochen schieben. Weißt du, wie ich da antworte? Ich schicke dann eine Sprachnachricht und sage, okay, dann sagen wir es ab. Ciao. Ich kill's sofort. Und alle denken sich, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Hier haben 8 Leute super intensiv. Die Kollektion ist fertig. Die sind gesampled. Das ist alles, was auch immer. Was soll denn das jetzt? Aber ich will wirklich nichts 80-prozentiges machen. Ich will nicht. Ich will 100%. Wenn, dann 100%. Das ist schwierig genug irgendwie. Naja, das heißt, das stimmt nicht. Ich will keine 60% machen. Ich will 80% machen. So rum ist es eigentlich richtig. Und das ist schwierig genug, das zu erreichen. Und das geht nur, indem ich auch wirklich was gut finde. Und was ich, ey, keine Ahnung, vielleicht werde ich nächstes Jahr Unterwassertaucher als Hobby. Und dann werde ich da irgendwas machen. Und das Schöne ist ja, dass zumindest ich glaube, dass, und das ist halt nicht, es gibt keine Vision. Ich habe keine
Ahnung. Also, um das mal was zu erklären, ich glaube, das weißt du gar nicht. Deine Leidenschaft, die du gerade so ein bisschen beschreibst, ich habe es vor kurzem mitbekommen, weil ich bei so einer Veranstaltung von Alpecin, kann man ja sagen, habe ich tatsächlich den Vater von Rick Zabel, den Erik Zabel, getroffen. Dann saßen wir beim Abendessen, also und dann haben wir uns unterhalten und so, und dann habe ich erzählt, Mensch, hier, dein Sohn und hin und her. Und dann sagt er, ja, und dann kam er auf Paul Ripke zu sprechen. Und dann sagt er zu mir, der Paul Ripke, der war ja vorgestern bei uns in Unna. Und ich so, okay, was? Der war bei euch? Was war denn da los? Ja, der wollte sich, glaube ich, was angucken und er ist ein riesen Fahrradfan. Und dann kam so ein bisschen raus, das hat er mir erzählt, dass du da irgendwie so ein mega Fan bist von seinem, der so einen Trophäenschrank hat oder irgendwelche Fahrradsammlungen und du so ein harter Nerd geworden bist, dass du dir das angucken wolltest und deswegen dazu ihm nach Unna gekommen bist. Also ziemlich
schwer. Ja, die Wahrheit, weißt du, was die Wahrheit ist? Ich bin Fan von dem.
Mhm. Okay.
Ich fand das einfach, also jetzt so natürlich ist es faszinierend. Ich finde es aber eher faszinierend, dass er seine Fahrräder, der hat 130 Fahrräder in so einer
Einrichtung. Ja, genau, so war das. Okay, ja, genau.
Und das fand ich so faszinierend, als sein Sohn das mir erzählt hat, dass ich gesagt habe, oh, das will ich mir mal angucken. Ja, genau. Wie in Unna, in der Einliegerwohnung, über den Schwiegereltern diese Fahrräder stehen. Das finde ich. Da denke ich mir, das will ich mir mal angucken. Und das Schöne ist ja, dann kann ich ja eine Sprachnachricht schicken und kann ich sagen, kann ich mal vorbeikommen? Und das war ein ultra geiler Abend. Das war, weißt du, also die haben mich, der hat mich abgeholt am Bahnhof. Ich bin dann mit dem Zug hingefahren. Ich habe da gepennt in dem alten Haus von Rick, was irgendwie seit
Rick war gar nicht dabei, Jahren, ne? Der war und deshalb zu der Zeit irgendwie Giro d'Italia gefahren oder sowas, ne?
Ja, genau. Und habe mit denen abends ein bisschen, ich weiß gar nicht, was wir geguckt haben, RTL, glaube ich, und haben eine Tiefkühlpizza zusammen gegessen. Und das war faszinierend. Das war, und in dieses Leben kurz einzutauchen, und das ist zutiefst, wenn der dir erzählt, wie sie früher trainiert haben, und der ist ja Sprinter, der muss aus dem Peloton quasi rausgehen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wie trainiert man denn sowas? Also, dass man aus einem Windschatten rauskommt und dann Vollgas schneller als der Windschatten. Also, weißt du, wie geht das? Dann haben die mir Fotos und Videos gezeigt, wie die Frau mit einem Smart und einer Klappe hinten offen und er ist 40 Zentimeter hinter dem Smart und sie ballern mit 40 km/h über Landstraßen und zwischendrin schert er aus und überholt den Smart und geht wieder rein. So hat er das trainiert. Dass die dabei nicht gestorben sind, dass sie dabei nicht alle ihre Führerscheine je verloren haben. Das war's auch immer. Es ist einfach ein Wunder. Und sowas von so jemandem erzählt zu bekommen, dann noch dazu die Fotos, ich bin so glücklich wie noch nie eingeschlafen.
Aber also mega. Paul, da muss ich sagen, ich bin wirklich ein Riesenfan, auch von dir, weil ich das auch so ein bisschen in mir drin habe, es nicht ganz so ausleben kann wie du, aber dieses so Menschen so kennenzulernen und Interesse zu haben an Menschen, auch über komplett genreübergreifend, also von Rick Zabel bis Materia oder Toten Hosen bis wo überall du da unterwegs bist, deinem amerikanischen Kumpel, mit dem du da vor kurzem da durch so ein Militärgelände gefahren bist und so, also sind ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen und es ist einfach irgendwie immer wieder geil, dass in das Paul Ripke Panoptikum reingucken zu dürfen und insofern, gut, dass du da bist, gut, dass du es machst. Ich finde es auch geil, dass du es erzählt hast. Wir dürfen nicht wieder 4 Jahre vergehen lassen, bis es das nächste Update gibt. Wir sind jetzt schon 2 Stunden hier Podcast passt irgendwie, aber es war wirklich Marketingwissen drin, es war einfach Lebensweisheiten drin und einfach auch gute Geschichten. Haben wir was vergessen?
Nee, ich glaube, also.
Eine Sache für den. Fällt mir ein. Du hast am Wochenende einen Drop gemacht, hier mit einem Kumpel von mir zusammen. Da würde ich gerne noch Shoutout machen. Mit Inferno Ragazzi, mit Fleming.
Ja. Mega also. Cool. Die sind seit 100 Jahren am Start in meinem Umfeld, sind leider HSV-Fans, das hat sie mir ein bisschen unsympathisch gemacht, aber dann habe ich sie doch ja näher. Also und die sind halt auch so, keine Ahnung, als ich bei euch zu Gast war beim OMR, und übrigens die Geschichte stimmt auch, ne? Also so der die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz, ja, selber, also mit der Firma selber, nicht dem Formel-1-Team, die habe ich schön selbst beerdigt mit, dass ich auf eurer Bühne da nicht besonders positiv drüber geredet habe. Aber nichtsdestotrotz, da haben die mir einfach eine Kiste Klamotten aufs Hotelzimmer damals gelegt und haben dann danach irgendwie mal gefragt, da hast du gekriegt, ist alles cool. Und das fand ich so nett von denen. Das war der Beginn von, wie sowas entsteht, weißt du? Mhm. Dass man erstmal ohne eigene Initiative und die, also ich glaube auch Fleming freut sich darüber, wenn jemand einfach seine Sachen erstmal feiert, oder?
Ja, absolut.
Ich glaube, der will auch nicht als Gegenleistung, dass 18 Leute dann posten und dass man dann hier und da und was auch immer. Und deswegen wollte ich unbedingt mit denen was machen. Da haben die sehr viel designt. Ich habe nur so ein bisschen mitgeholfen quasi. Ein paar Sachen verändert. Ich wollte die ganze Zeit, dass das Inferno Paragazzi heißt, weil ich das lustig fand. Fanden die nicht so lustig. Und das habe ich nur auf ein T-Shirt gekriegt. Aber hat gut funktioniert. Also hat sich gut abverkauft.
Ich habe gehört, da war sogar zu wenig da am Ende. Fleming, ja, der ist ja hier in Hamburg um die Ecke und wirklich auch hier... enger Partner von uns, Freund, hat eben früher mal sogar gearbeitet vor der Gründung. Also insofern, wer
die
jetzt...
Die Realität in Klamottenproduktion, die ist ja, aber das können wir irgendwann anders... Also es ist einfach ein wahnsinniges Geschäft, muss man sagen. Ja. Das ist echt. Also da Hut ab, wer auch immer das da hinkriegt und auch so, also keine Ahnung, ich denke ja dann immer, ja, Paris und das ist alles so toll und alles so sensationell. Wenn du dir mal wirklich anschaust, was About You da macht und was Leger auch da kreiert und so weiter und gar nicht nur an Zahlen, sondern auch an Jobs und Output und an Klamotten. Das ist wirklich zutiefst beeindruckend. Und
aber meine Vorbilder wären auch so ein bisschen wirklich jetzt Ronnie Feig oder Keith. So, ich meine, du bist ja auch Fear of God, glaube ich, bist ja auch, glaube ich, so ein bisschen inspiriert von meinen Wahrnehmungen.
Ja, ja, voll. Riesenfan von dem, ja.
Dazu muss man jetzt ja nicht About You gründen. Ne? Da, also so ein der Kollege da, wie heißt der, Jerry...
Jerry Lorenzo, ja.
Genau, Lorenzo oder so. Das sind ja schon Leute, die so ein bisschen eher eigentlich diese neue Welt, was du jetzt auch mal vielleicht werden könntest. Also so meine Wahrnehmung aus der Ferne.
Ja, der ist auch, also der ist ein beeindruckender Typ, ne? Also ich habe den mal durch Louis in New York kennengelernt und der wohnt ja hier in L.A. und ein, zwei Mal auch getroffen hier noch und was auch immer. Ein völlig wahnsinniger, also dessen, tatsächlich meint er das ja auch ernst mit Glauben und so, ne? Also so darf man auch nicht vergessen. Es ist ja wirklich eine christliche, zutiefst, also naja, aber das würde jetzt abgrenzen. Letzte Frage. Ich habe noch eine Frage an dich. Was soll ich denn mit Paris machen? Weil auch da habe ich keinerlei, da weiß ich jetzt, was ich bis vielleicht Februar, März mache, aber danach weiß ich nicht. Was wäre dein Unternehmer, also wenn du jetzt eine Unternehmensberatung wärst, OMR Consulting, und ich bezahle dir 800.000 Euro dafür, dass du so eine geile Case Study mit so ganz krassen Begriffen und aber jetzt im Ernst, was soll ich mit Paris in den nächsten 5 Jahren machen? Was würdest du mir gerade raten zu diesem Zeitpunkt?
Also ich glaube wirklich, es gibt da so einen neuen Space an Fashion-Marken, an denen man sich orientieren kann. Also wie gesagt, Kith ist so ein Beispiel, Chinatown Market ist so ein Beispiel, auf einer jetzt wahrscheinlich schon etwas fortgeschrittenen Ebene, sicherlich so Fear of God und so. Ich glaube, dass ich erstmal mir angucken würde, wie sind genau deren Mechaniken. Nach meinem Verständnis sind das keine Firmen, wo jetzt Profi-Investoren reingestiegen sind und gesagt haben, jetzt gibt das Geld und dann machen wir so einen klassischen Exit oder so. Es ist halt irgendwie eine ganz neue Dynamik. Diese Firmen sind häufig noch sehr stark in der Hand der Gründer, ist meine Beobachtung zumindest. Und dann würde ich mich jetzt erstmal wirklich, es klingt jetzt ein bisschen defensiv, aber erstmal reinbohren und gucken, wie machen die das genau, wovon leben die? Die haben ja jetzt auch bei Kith weiß ich es ziemlich genau, da haben die auch ihre Stores, die zumindest vor Corona sehr gut gelaufen sind. Das würde ich mir mal angucken. Ist ja die Frage, ob für dich sowas in Frage kommt, irgendwie so in so Store-Welten reinzugehen. Du machst ja sowas ein bisschen zumindest da in Newport, ob das der richtige Ort ist dafür, keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind so Fragen, die ich versuchen würde abzuklappern. Aber ich glaube, da liegt ganz viel der Lösung, also aus Business-Perspektive ist, wie machen die das? Wo kommt das Geld her? Ist das rein der Verkauf der Klamotten? Ist das irgendwie, dass auch sehr viele Partner über Kollabos dafür bezahlen, mit denen Kollabos machen zu dürfen? Das kommt mir manchmal so vor, wenn man da anguckt, mit wem der Ronnie Feig da alles Kollabos macht, in welchem Maße, dann ist das ja schon fast irgendwie eine Medienfläche, die der da anbietet, weißt du, für Coca-Cola und sonst wen. Wo ich glaube, dass da nochmal ganz andere so Erlösmodelle hinterstehen, außer ich verkaufe jetzt ein Hoodie straight über einen Shop, sondern ich nehme jetzt einfach nochmal großes Geld von Coca-Cola, weil ich mit denen meine Coolness quasi herstelle. hergebe und dann auch noch Werbeflächen quasi für die erschaffe, da glaube ich, muss man sich mal genauer mit beschäftigen, ob da was entsteht. Also würde ich es zumindest machen. Aber ich bin auch wahrscheinlich am Ende nochmal so unternehmerisch nach größeres Bauen orientiert als du vielleicht. Also die Frage kannst du nur du beantworten. Willst du überhaupt jetzt eine Firma aufbauen? Bei Ronny Falk arbeiten sicherlich jetzt über 100 Leute so, ne, mit den Shops und allem drum und dran. Hast du da Bock drauf?
Macht nicht, also interessant auf jeden Fall, aber ist nicht das, was der gemacht hat, war richtig für die letzten 4 Jahre und kann gar nicht richtig sein für die nächsten 4 Jahre?
Ja, also vielleicht war, aber ich glaube, dass das schon die Branche nicht so schnell tickt. Also Fashion und auch Social Media, man sagt immer, das tickt super schnell, aber ich glaube, so schnell geht's dann doch nicht. Und man sieht ja solche Konzepte noch gar nicht so richtig in Deutschland. Auch jetzt irgendwie Leger, ich kenne da jetzt keine genauen Zahlen, aber ich hatte vor einem Jahr, glaube ich, mit Lena da im Podcast drüber gesprochen, da war es ja noch am Anfang. Und auch das ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles schon riesengroß ist und dieser Markt schon verteilt ist. So diese Personenmarken. Ich glaube, das fängt an und da drehen die Uhren ein bisschen langsamer. Und deswegen glaube ich, dass man, auch was man in den USA sieht, hier in Deutschland an deinem Zielmarkt am Ende ja noch echt gut machen kann. Und dass man sich, glaube ich, so als, wenn man das möchte, als Paul Ripke, wirklich sogar fast als Designer mit Abstrichen durchaus noch neu erfinden könnte, wenn man das wollte. Das ist, du bist da ja so ein bisschen vorsichtig und sagst, das bin ich nicht und will mich da nicht mit fremden Federn schmücken und andere haben das lange studiert und so. Aber ich glaube, das ging total. Und dann würde ich da hingucken, ich hatte vor kurzem einen Podcast hier mit dem Guido Maria Kretschmer, da habe ich wirklich noch über das Fashion-Business oder über Designer sein echt viel gelernt. Ich glaube, dass was du ja auch machen könntest, ist genau wie der, am Ende zu sagen, was kann ich denn lizenzieren? Wo kann ich denn Paris noch mit draufkleben? Der macht das ja teilweise auf Düfte, auf alles mögliche, auf Wohnzimmereinrichtungen. Guck dir oder hör dir das mal an, wo der überall sein Guido Maria Kretschmer Logo drauf, sag ich mal, hat oder was der designt und was er dann sozusagen nach sich benennt und wo der dann überall Lizenzgebühren bekommt von Firmen. Das ist, glaube ich, ein Riesenbereich. Wenn du es halt Paul Ripke, Paris als Brand, nicht als Fashion Brand, als Design Brand größer kriegst und dann sagst, okay, ich designe euch auch mal irgendwie von mir aus einen geilen Kochtopf und ein geiles Wohnzimmer und das geil. Dann glaube ich, hast du genau wie der auf einmal eine Mischung aus Werbeeinnahmen, Lizenzeinnahmen, Verkaufen von Produkten, vielleicht dann auch die Frage, gibt es nicht irgendwo einen Kanal, wo du als Media Creator auftreten kannst, was der ja mega clever macht, zum Beispiel Guido halt, der ist ja irgendwie 6-mal im Fernsehen da bei Vox, jeden Tag und produziert es aber an einem Tag sozusagen weg. Der macht dann bei sich zu Hause ein Studio, hat er mir erzählt, und macht dann da irgendwie die 5 Folgen für die Woche sozusagen vor so einer Bluescreen, so oder wie heißt das, Greenscreen. Und sowas halt auch zu überlegen, kannst du nicht sozusagen auch für irgendwen, für irgendeinen Kanal aus Newport heraus wirklich ein Media bauen, das über Instagram hinausgeht. Also eine Fernsehsendung bei Vox für Hausfrauen, Zielgruppe, so ist es für dich schwierig, aber vielleicht gibt es ja irgendwie Amazon, whatever, so dein Inhalt ist, glaube ich, für ganz viele Kanäle spannend. Da geht es darum, den richtigen zu finden und dann zu gucken, kannst du da nicht auch ein Konzept finden, was dich sozusagen als Designer da sozusagen weiterleben lässt, dass dir dauerhaft irgendwie Reichweiten gibt, die du nicht selber aufbauen musst. Also das sind also die Fragestellungen, die da, glaube ich, zusammenkommen. So ein bisschen Guido Maria Kretschmer, ein bisschen Ronny Falk und dann, weiß ich nicht, Jerry Lorenzo und so. Ich glaube, dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit und da ist noch so viel Raum. Also ich fand es wirklich, was der Guido da erzählt hat, inspirierend. Und natürlich hast du eine andere Zielgruppe und natürlich hast du eine andere Herangehensweise, aber ich glaube, die Grundmechaniken, dieses Lizenzieren und dieses Medienkreieren, was der ja macht in seiner Show, das kannst du genauso, nur halt ein bisschen anders getweakt.
Hör ich mir an. Die Folge von dem Podcast.
Okay.
Ich glaube, ich fand, kennst du Wexler?
Nee.
Wex?
Nee.
Der hat bei Adidas alle, also so die ganzen Pharrell, Kanye, Beyoncé, die ganzen Capsule Collections, also der hat die ganzen Leute dort betreut und der ist jetzt weg von Adidas. Mhm. Also vor allem die ganzen Yeezy-Sachen hat er gemacht damals. Und ist hin zu Shopify. Mhm. Und in meinen feuchten Träumen, also wenn es ein weißes Blatt Papier gibt, dann glaube ich, dass dass Shopify in der Zukunft wirklich nochmal einen ganz krass anderen Drive kriegt. Mhm. Weil das System, was die anbieten, so unfassbar ist. Und eigentlich würde, glaube ich, gern der Posterboy in Deutschland von Shopify werden.
So was die Kardashians ein bisschen in den USA sind.
Irgendwie genau.
So.
Ja. Für diese, also die Blaupause, dass sie auch, keine Ahnung, Müsste ich den vielleicht auch mal mir wünschen?
Ja, also die,
vielleicht
ist das ja hier der Wunsch. Zu. Also der Roman ist der Deutschlandchef von Shopify, kann ich dir gerne ein Intro machen. Das würden die sich sicherlich anhören. Also die sind ja auch am Überlegen, wo kriegen sie ihre, also ich weiß das, von Shopify, mit denen rede ich regelmäßig. Hatte ja auch dir den Tobias Lüdke, den CEO, vor ein paar Wochen mal zu Gast im Podcast. Der ist natürlich jetzt sozusagen sehr, sehr weit weg. Wahrscheinlich 100 Milliarden Konzern, hat er ein paar andere Themen. Aber hier den Deutschlandchef, der Roman, ich bin mir sicher, der wird sich das anhören.
Gucken wir mal.
Also Roman, wenn du zuhörst oder jemand von Shopify, schreib mir eine Mail, ich mache Intro zu Paul.
paul@paulripke.com.
Ja, genau. Okay,
wie immer. Nicht so schwer, das rauszufinden.
Ja, genau. Okay. So, jetzt sind wir über zwei Stunden gleich.
Gut, soweit, so gut. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Mein lieber Philipp, was steht bei euch denn so an? Wenn man, oder willst du mir das im privaten Gespräch dann so erzählen, was ihr noch vorhabt?
OMR-seitig ist jetzt für uns großes Thema. Wir haben jetzt ja auch versucht, ein paar Bewegtbild zu machen. Wir kommen jetzt irgendwie im November mit unserer ersten OMR Originals, nennen wir es, unserer ersten Doku raus. Also wo wir wirklich, sagen wir mal, nach unserer Wahrnehmung auf Netflix-Qualität oder auf zumindest mal TV-Qualität eine erste Doku über das Leben von Thomas Middelhoff mit allen Auf und Abs rausbringen, wo er mir wirklich sehr, sehr persönlich Zugang gibt. Mit seiner Mutter haben wir da gesprochen und allem Möglichen. Also auch wirklich auch die Downside mit Knast und natürlich die damals Concorde-Flüge und alles. Das ist für uns spannend zu sehen, wie das läuft, so OMR als Videoproducer. Dann kommen noch podcastmäßig, glaube ich, ein, zwei größere Protagonisten, mit denen wir hoffentlich dann arbeiten können. Ich habe da mir auch noch einiges vorgenommen, was zu machen im Podcast-Bereich. Selber ist auch natürlich über Gäste, ist ja bei mir immer wichtig. Und wir machen, das ist ein bisschen weniger wahrscheinlich jetzt so das Thema, was dich jetzt als Creator komplett bewegt, aber was wir schon versuchen, wo ich glaube, wo ganz viel Wert ist, ist halt so eine Review-Community aufzubauen für Software, also B2B-Software. Dass wenn du demnächst dich fragst, welches Shop-System soll ich nehmen, ist es wirklich Shopify oder ist es vielleicht doch WooCommerce oder ist es doch Spryker oder wie sie alle heißen, dass du dir kurz bei uns anschaust, bevor du ein System holst, was sagen andere darüber? Nicht wir, sondern was sagen echte Nutzer darüber? Und dich dann entscheidest, okay, weißt du was, ist doch das Beste, ich gehe zu dem und dem. Und das wollen wir für alle Arten von Software werden. Das bauen wir gerade auf, haben jetzt 4000 Bewertungen. Habe ich schon ein paar Mal hier erzählt. Das ist so, wo ich glaube, als Business, das ist jetzt nicht so jetzt sexy Business auf den ersten Blick, aber es ist, glaube ich, macht total viel Sinn. Und da ist natürlich dann auch großes wirtschaftliches Hoffnung von mir drin, muss man sagen.
Ich habe noch zwei kleine Fragen. Was ist das mit Tim Melzer und Finn Kliman, wo ihr einfach Geld verteilt? Wo kommt das Geld her?
Von Philip Morris, von der Zigarettenfirma, genau. Wobei die ja jetzt...
Würde ich zum Beispiel nie anfassen. Ne? Habe ich 100 Mal auf den Tisch gehabt, würde ich nie auf einen Euro annehmen.
Ich sag dir, was, glaube ich, das Kalkül dahinter ist. Also die Marke, die da beworben wird, ist ja IQOS. Ja? Und die...
Horror. Also wirklich eine Horrormarke, sage ich. Würde ich nie anfassen.
Also am Ende ist es, okay, fair enough. Ich glaube, es ist, ich weiß ja auch selber, deswegen muss man ganz offen mit umgehen, dass es jetzt kein Partner ist, wo man sagt, okay, natürlich ist es jetzt eine Love-Brand, aber am Ende will ich auch gar nicht über das Produkt jetzt mich da äußern und sagen, das ist jetzt viel besser irgendwie da zu dampfen als zu rauchen. Das weiß ich nicht, es soll so sein, aber die Idee ist ja am Ende, wir kriegen zu viert da 1 Million und können die verteilen. So, und da spricht auch keiner mit, sondern wir können, und wir bekommen auch, wollen auch keine Anteile haben, jetzt nicht Hülle der Löwen, gib mir die Hälfte der Firma oder sowas, sondern wir haben 1 Million zur Verfügung und die ist dann nicht, das bekommt nicht einer, sondern es ist vorher geklärt, der erste bekommt, glaube ich, 350.000 oder so, die ersten 30 bekommen Geld und wir können das zu viert uns die Ideen anhören und dann sagen, okay, das ist die beste Idee, das ist wirklich eine geile Idee für die Zukunft der Gesellschaft, die brauchen das, die würden das woanders nicht bekommen vielleicht, die kriegen das Geld. Und das ist, glaube ich, was jetzt auch Tim und Finn, die ja nun wirklich nicht im Verdacht stehen, kommerziell zu sein. Bei Lea, die ist ja Unternehmerin, ich bin ja auch sicherlich viel verdächtiger, so ein Kommerztyp zu sein. Aber das sind die nicht. Und ich glaube, die finden das einfach cool, zu sagen, hey, so. Aber natürlich werden wir dafür bezahlt, auch gar keine Frage.
Ja. Heckler und Koch hat bestimmt auch noch ein paar coole.
Oder? Jetzt halte ich schon. Oder
Raytheon. So, die machen die Scud-Raketen im Nahostkonflikt. Mit denen kann man auch eine coole kleine Insel. Zweite Frage, ich wollte da gar nicht so haten, aber ich habe mich nur gefragt, wo das Geld herkommt. Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, siehst du? So ist es nämlich. Ist auch egal darüber. Entschuldigung.
Ja, kein Problem, Also ich kann, wo du mich jetzt hier schon irgendwie gechallenged hast, kannst du noch mitmachen? Kannst du dir noch eine Idee einreichen? Ist gar nicht Paris. Aufwendig. Paris, genau, wirklich, mach's doch. Also wobei es vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen zu wenig Nutzen für die Gesellschaft und zu viel dann vielleicht Aber wenn du irgendwas siehst oder jemanden hast, wo du denkst, der hat eigentlich, das, wir haben jetzt eine Idee auf dem Tisch bei dem ersten Ideenscreening, da geht es um Vogelfutter. Wo ich dachte, okay, Vogelfutter. Aber es gibt da eine Logik und das wurde dann erklärt in so einem kurzen Video, eine Minute Video muss man nur einreichen, warum sozusagen Vogelsterben passiert, was das mit Futter zu tun hat und so weiter und so weiter. Und da dachte ich mir, okay, das ist so eine Frau, die ist total kredibel, die sitzt da oben in Schleswig-Holstein und da würde ich jetzt sagen, ich darf da jetzt nicht vorgreifen, der würde ich auf jeden Fall irgendwie Geld geben wollen. Das ist total cool und das ist jetzt keine Frau, die sich jetzt qualifiziert für Profi-Investoren oder so. Und da gibt es halt solche Ideen, werden da gesucht und von bis natürlich ganz viele Leute, die nachhaltige Klamotten machen und so. Aber ich bin da, also es macht mir Spaß und ja, also ich habe da jetzt das Gefühl, das ist nicht falsch, das zu tun.
Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen
wollte. Ja,
ich habe eine Sache dieses Jahr abgesagt, im Januar, wo wir zusammen in einer, ich sag mal, Taskforce gewesen wären.
Ah, ich weiß was, ich weiß was.
Das habe ich sehr, sehr spät, ich weiß nicht, wie das so dir zugetragen worden ist.
GoDaddy.
War das ein Fehler, das abzusagen?
Ach, es war auf jeden Fall geil, es waren geile Tage. Vor allem mit Bonnie und Echo. Ich weiß ja nicht, ob die dann auch noch gekommen wären, wenn du da dabei gewesen wärst. Aber ich muss sagen, es war ja wirklich genau vor Corona, wäre das gewesen. Ne? Da waren ja so Aufnahmen, wo man so Startups so ein bisschen coacht. Und also ich habe mich da so ein bisschen wirklich, Bonnie Strange finde ich mega cool, also ist als mega, Person, ja. Als wie sie so ist einfach und das war einfach total interessant für mich und dann mit Echo die Zeit zu verbringen mit den Startups und die GoDaddy-Jungs und Mädels da, das ist, also hättest du bestimmt Spaß gehabt, hätte dir Bock gemacht, war fair bezahlt.
Und ja, total. Ist aber auch so ein ideologisches Ding gewesen übrigens, also so das war... Das habe ich nicht abgesagt, weil irgendwie ihr dabei oder was auch immer, sondern weil ich ein ähnliches Produkt für mich selbst auf YouTube geplant hatte. Also ich hatte eine Better Call Paul Show auf YouTube geplant, wo ich genau das mache inhaltlich. Mhm. Und ich für mich gedacht habe, naja, das kann ich dann nicht mehr machen. Und das ist mit Sicherheit was, also weißt du, so wo das war ein Fehler, das, also weil unsers dann wäre im Januar, Februar einfach stattgefunden. Ich hätte total Bock darauf gehabt und es sah auch sehr, sehr interessant aus. Und ich, meins war aber eben erst im März, Mai und hat dann einfach gar nicht mehr stattgefunden. Das haben wir komplett abgesagt und haben es einfach nicht mehr gemacht. Das heißt, einer der 18 Fehler von 20, die einfach schiefgehen, wo es ein Fehler war.
Nee, aber das waren einfach auch wirklich gute Tage. Wir sind so durch Deutschland gefahren, kannst du dir vorstellen, ja. Dann ist man in der Gruppe zusammen und das war ja am Ende wirklich noch, als das alles ging. So, man saß da im Bus und es war nicht anstrengend. Deshalb guckt sich Firmen an und überlegt, was könnten die besser machen. Das machst du ja eh mit Better, genau, das ist ja dein Format. Also, dass du da mal gemacht hast mit Better Call Paul. Das ist ja perfekt das eigentlich. Genau das ist es ja.
Naja. So fresh and so clean. So, ja. Du musst los.
Ja, du auch. Also, wir sind jetzt, hoffe ich. Also, nehme ich an.
Ja, ach. Das Schöne am amerikanischen Arbeiten ist ja, dass irgendwann an einem so gegen 13, 14 Uhr kommen keine neuen E-Mails mehr rein.
Okay, weil amerikanischen Arbeiten mit Deutschland meinst du, ne? Ja.
Genau. Es geht sehr schnell früh morgens los. Also heute bin ich um 5.40 Uhr aufgewacht und um 5.43 Uhr hatte ich schon drei wirklich Brand-E-Mails formuliert. Ist manchmal gar nicht so gut, weil ich da echt pöbelig drauf bin, wenn es so direkt aus dem Tiefschlaf kommt. Aber der Rest, dafür ist es halt früh wieder vorbei. Ist auch ganz angenehm, wenn man so viel mit Deutschland arbeitet wie ich. Ja.
Also Paul, wir dürfen auf jeden Fall nicht wieder 4 Jahre warten, dass wir so einen Podcast machen. Ich bin mir sicher, oder ich hoffe, dass es vielen jetzt einfach interessant fanden. Und jetzt auch noch hier mein Rant über, was ich machen würde. Ja, genau, wer noch irgendwie jetzt hört, was ich mit Paris machen würde, auf All People. Ja. Aber okay.
Nee, ist interessant. Ist auf jeden Fall interessant.
Vielen Alles Dank. Klar. Okay, Paul, hau rein.
Bis später.
Jo, hau rein. Tschüss. Ciao. Das war das Gespräch mit Paul und jetzt direkt rüber in die Finance Corner, also in das Börsen-Update von Erik Potzewald von Scalable Capital.
Die Finance Corner. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Erik, wie sieht's aus an der Börse? Moin erstmal.
Moin Philipp, moin.
Viel los, ne?
Ja, es ist bewegtes Jahr und jetzt ist es weiter bewegt. Also, wie sieht's aus? Schaut mal auf den Oktober zurück. Dann war das eher ein schlechter Monat. Ja, wir haben ja eigentlich seit März, seitdem es diesen Corona-Wumms gab, haben wir eigentlich lauter positiv Börsenmonate erlebt. Und der Oktober war ein schlechter, seit März sogar eigentlich der schlechteste dieses Jahr. DAX hat fast 10%, also 9,5% verloren. Das ist gerade schon ganz schön auf die Mütze gekriegt. Und getrieben natürlich war das Ganze durch Unsicherheit, durch die anstehende US-Wahl Anfang November. Ne? Weil der Börse ist eigentlich egal, wer regiert, mittel- und langfristig. Mhm. Aber sie mag keine Unsicherheit. Und ja, jetzt ist die Unsicherheit erstmal gemindert durch ein Wahlergebnis oder ein halbes Wahlergebnis. Mhm. Und dann natürlich durch die nochmal eine News, die gestern reinsprang, und zwar ein möglicher Impfstoff, der im nächsten Jahr schon kommen mag.
Ja, ja. Also ich hatte das Gefühl, gestern irgendwie mit dem Impfstoff, da geht's richtig durch die Decke. Also in einigen Bereichen habe ich gesehen, plus 20-30%, aber halt auch dann bei den Corona-Gewinnern auf einmal dann teilweise minus 15% bei HelloFresh, habe ich, glaube ich, gesehen.
Ja, ja, es ist super interessant, dass du es ansprichst, weil du hast eigentlich die, ich habe gesagt, Oktober war mies und dann ging es ab Anfang November, eigentlich schon vor der US-Wahl, ging Börse wieder nach oben. Und insbesondere eigentlich erst die Tech-Werte. Ja, warum die Tech-Werte? Denn aktuell sieht es aus nach einem sogenannten Split-Congress. Ja, jetzt kann ich ein bisschen sozusagen klug scheißen, ja, mein Wikipedia, mein ganzes Wikipedia-Wissen mal hier runterladen. Also die gesetzgebende Gewalt, die sogenannte Legislative in den USA, die besteht aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Das sind die beiden Vereinigungen sozusagen, die Gesetze machen. Und es sieht danach aus, also Repräsentantenhaus, recht klar bei den Demokraten. Und der Senat sieht aktuell danach aus, dass der eher den Republikanern gehört. Mhm. So. Warum sieht nach aus? Es gibt aktuell so ein 50-50-Split, der hat 100 Sitze. Und es gibt einen Staat noch, Georgia, der hat so eine Sonderregel. Wenn du da nämlich nicht die absolute Mehrheit erreichst, dann muss es in eine Stichwahl gehen. Und die ist erst im Januar. So, da gibt's noch zwei Sitze zu verteilen. Und aktuell wird davon ausgegangen, dass das eher den Republikanern zufährt. Und dann sähe es, wie gesagt, so aus. Also der Kongress wäre geteilt, ja, die Regierung sozusagen. Repräsentantenhaus, Demokraten, Senat, Republikaner. Und zu was führt das? Das führt dazu, dass jetzt die Gesetzmacherei nicht rein von den Demokraten sozusagen durchgepusht werden kann. Und das lässt eher vermuten, ja, jetzt kommt diese ganze logische Kette, das lässt eher vermuten, dass so ein bisschen mehr Business as usual und gar keine so großen, krassen Gesetzesänderungen kommen. Und das wird als sehr positiv für Technologiewerte interpretiert, weil diese Likelihood, dass die aufgebrochen werden, das stand ja immer mal so im Raum und es gab ja diese ganzen Congressional Hearings, wo Zuckerberg sich einen abgestottert hat und dergleichen. Und das sieht jetzt eher unwahrscheinlicher aus. Und das hat die Tech-Werte gepusht. Und das war eigentlich die Story bis gestern. Und dann kam gestern, wie du sagst, die neue Neuigkeit. Ja, also Kooperation Pfizer und BioNTech haben einen Impfstoff mit tollen 90% Resultaten jetzt herausgebracht oder bringen den heraus. Und das hat lustigerweise dann eher wieder Tech zurückgetrieben. Und die klassischen Werten, also alle, die so auf die Mütze gekriegt haben, ne, Luftfahrt und Reise und dergleichen, stark nach oben getrieben. Ne? Und das sind das war die enorm bewegte Phase gestern.
Okay, vielleicht, bevor ich dir jetzt Fragen stelle, sag doch nochmal, es kam ja nach der letzten oder nach der ersten Folge vor ein paar Wochen, kam ja sogar Hörerfragen an dich. Willst du die auch nochmal kurz einstreuen hier?
Ja, genau. Also das haben wir gesagt, nehmen wir mal mit auf, dann haben wir könnte sagen, richtiges Feedback unserer Hörer mit reinholen. Also von der letzten OMR Finance Podcaste gab es eine Frage, da wurde gesagt, Erik, du hast beim letzten Podcast sehr US-lastig gesprochen. Welche Rolle spielt der chinesische Aktienmarkt für dich oder geht der US-Siegeszug weiter? Das stimmt, ich beziehe mich immer sehr stark auf die USA. Warum? Ist einfach der größte Kapitalmarkt der Welt und ist die wichtigste Wirtschaftsnation der Welt und auch bislang die wichtigste Innovationsnation der Welt. Also so gut wie fast alle großen, wirklich weltbestimmenden neuen Unternehmen, Tech-Unternehmen kommen aus Amerika. So. Aber die Zeichen stehen auf Veränderung. Ja? Also China ist im Kommen, wissen viele Zuhörer, und nicht nur in diesem klassischen, dass die viele Sachen produzieren und exportieren, sondern auch in den neuen Bereichen. Ich nenne da mal eine Zahl, die ich ganz interessant fand. Und zwar China hat mehr Smartphone-User, also mehr Smartphone-User als Europa und USA zusammen. Es gibt 800 Millionen Menschen in China, die eigentlich den Minicomputer, ja, den Hochleistungs-Minicomputer in der Tasche haben. Und es gibt 600 Millionen in den USA und Europa. Und der zweite Aspekt ist, dass China überwindet immer mehr diese Copycat-Phase, die sie in den letzten zwei Jahrzehnten hatten. Ja, also die kommen ja aus einer Phase, aus dem Kommunismus, wo man, wenn man es so sehen möchte, erstmal das Unternehmertum wieder lernen musste. Mhm. Ja, und das heißt, dass man hat dann eigentlich westliche Konzepte, also Produkte, aber auch Business-Konzepte kopiert und geht jetzt in die nächste Phase über, in die Generation der Innovationsphase, wo die halt sozusagen selber innovieren. Und das wird dazu führen, dass Amerika nicht abgelöst wird, das glaube ich nicht, aber zumindest das amerikanische Monopol, Internetmonopol, ja, weil das Internet war die letzten 25 Jahre amerikanisch, dass das gebrochen wird. Und ganz interessant ist da halt dieser TikTok-Fall, den viele ja vielleicht mitgekriegt haben. Also TikTok, super starke Internetplattform in Amerika, gerade bei den jungen Leuten, sehr beliebt. Das sollte erst verboten werden, dann sollte es zerbrochen werden, dann wurde eine amerikanische Beteiligung erzwungen. Und was Amerika da erlebt, ist wirklich ein Paradebeispiel. Es erlebt eigentlich das, was Europa die letzten 20 Jahre erlebt hat. Und zwar, dass die großen Internetplattformen aus dem Ausland kommen, sich nicht um die lokalen Gesetze scheren und sich nicht gebunden fühlen und auch im Teufel tun werden, da irgendwie vor einen Congressional Hearing zu kommen. Ne? Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ist für Europa, wie gesagt, Daily Business, ja. Mit den amerikanischen Plattformen, die hier so groß sind, aber für Amerika eine ganz neue Erfahrung. Aber das ist etwas, woran Amerika sich gewöhnen muss. In der Zukunft.
Mhm. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen sozusagen schon das Zeichen von dem, was du gerade gesagt hast, das erste Zeichen Innovation kommt jetzt sozusagen auch aus China. Ne? Das ist jetzt ja nichts, also TikTok ist ja sozusagen schon, das sagen ja alle, die sich damit auskennen, innovativer als einfach nur eine Kopie von irgendeiner amerikanischen Plattform. Ne? Das ist schon was Neues. Ne?
Ja, es ist was Neues. Und ich meine, was da auch zugehört, weil wir selber, oder so ertappe ich mich immer dabei, denke mir so, jetzt kommen die Chinesen. Die Chinesen haben selber ein ganz anderes Selbstverständnis. Ja? Weil wenn du mal ein bisschen rauszoomst, ja? Klar, die letzten 150 Jahre oder egal, das 20. Jahrhundert war ziemlich mies für die, insbesondere durch den Kommunismus. Aber wenn die letzten 2000 Jahre, die du mal anschaust, dann war China die meiste Zeit davon die größte Wirtschaftsnation der Erde, ja, und auch die innovativste. Und die kehren einfach nach ihrem Verständnis zu dem zurück, wo sie immer schon hingehörten. Ja. Und für uns jetzt alle, ja, die Junggeborenen, also Leute, die weniger alt sind als 2000 Jahre, das will ich damit sagen, ist das was vielleicht, oh, jetzt steigen die auf? Nee, für die ist es in ihrem langen Gedächtnis ist es eine Wiederkehr zu dem Platz, der ihnen angestammt
ist. Übrigens, ne? Dazu ganz interessant, ich hatte ja mit dem VW-Chef vor kurzem den Podcast mit dem Herbert Diess und habe da auch über China gesprochen. Natürlich ist ja VW auch ein Stück weit abhängig von China, weil da sehr viele Autos hinverkauft werden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob denn auch chinesische Hersteller jetzt ihm langsam Sorge machen und so. Und ob die auch hier rüberkommen oder warum die nicht nach Europa kommen. Und dann sagt er, naja, das ist bei denen noch gar nicht so richtig auf der Roadmap, weil die haben ein so großes Land, die müssen erstmal denen da alles was verkaufen. Ja. Das ist für die, jetzt sagen wir mal, bei TikTok ist es ja schnell skaliert. Da kannst du natürlich schnell sagen, okay, wir kommen aus China und wir sind ja auf einmal dann auch in USA und Europa sozusagen präsent, aber im Autobau, wo du ja echt erstmal die Dinger bauen musst und wenn du da sozusagen Millionen oder Milliarden Käufer im Zweifel hast vor der Haustür, was sollst du dir nach irgendwie Italien oder Deutschland schippern? Ne? Also insofern, das ja, nimmt man ja natürlich gar nicht so wahr, dass das irgendwie jetzt für eine Firma in China erstmal auch jetzt die Bedrohung, die wir so empfinden, die kommen jetzt hierher, ist erstmal wahrscheinlich irgendwann ja, aber kurzfristig nein, weil die haben so viel Heimatmarkt, das ist denen vollkommen egal, ob wir da jetzt noch irgendwie ein paar Millionen Käufer mehr irgendwie hier anbieten sozusagen.
Ja, 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 interessant, okay. Muss deinen Podcast vom Wochenende noch hören, hab ich online gesehen.
Ja.
Hast du da die VW-CEOs Interviews.
Hast du noch weitere Fragen mitgebracht oder hast du noch
eine Frage, die immer wieder
zu alle sagen, okay, also wir wollen ja keine Anlageempfehlung hier machen, ja. Das ist ja auch klar, das ist deswegen auch der Disclaimer von Bo, aber du musst zum Schluss immer noch ein, zwei Sachen reinbringen.
Ja, muss ich. Also eine Frage, die ganz oft kam, ist ein bisschen allgemeinerer Natur, ich habe heute keinen Superstock in der Tasche, bringe ich nächstes Mal mit, aber die war, ja, ist jetzt denn der Einstieg in den Aktienmarkt, ja? Ist es denn, ist so wieder schon so hochgelaufen, jetzt vor Corona-Niveaus, gestern nochmal gesprungen, ist das nicht alles viel zu teuer, ja? Also grundsätzlich wollen die Leute das schon, aber soll man nicht lieber Pulver trocken halten und warten, so. Und das ist eine Frage, die ich mehrmals bekommen habe. Und da muss man mal ein bisschen ins Detail gehen, und zwar die Frage ist es teuer, ist es vielleicht sogar sehr teuer, aber ist es zu teuer, so. Und die Antwort für, ist es teuer, die muss man ganz klar beantworten mit ja. Wenn du alle möglichen traditionellen Maße nimmst, wie man sozusagen Teuerheit am Aktienmarkt bewertet, ne? Also der Preis von Unternehmen gegenüber den Earnings, gegen den Forecasted Earnings, gegenüber den Sales, Price Earnings, Price Sales, Price Book, was auch immer, dann bewegst du dich dort in dem sogenannten 90%-Perzentil. Ja? Also jetzt wieder ein bisschen nerdy Klugscheißerei. Was heißt 90%-Perzentil? Der Markt, der Aktienmarkt ist aktuell teurer, als er in 90% aller Zeit vorher war. Ja, also das, der bewegt sich ganz, 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 ganz oben. Oder das Price-Earnings-Ratio des Aktienmarktes ist aktuell knapp doppelt so hoch wie im historischen Mittel. Ja, also nach diesen Bewertungsmaßstäben ist es echt teuer. Ist es zu teuer für den Einstieg? Ja, das ist die andere Frage. Da ist meine Antwort, nein, ist es nicht. Es ist teuer, aber es ist nicht zu teuer, um sich zu positionieren und sozusagen Aktionär zu werden. Warum nicht? Weil die Alternativen noch schlechter geworden sind. Ne? Weil wenn du mal schaust, wo soll das die großen Gelder international hin? Und wir reden jetzt nicht nur von Privatinvestoren, sondern wirklich von den gigantisch großen Anlegern, ja, Staatsfonds und dergleichen, die da draußen sind. Die haben ja nicht die Möglichkeit, ihr Geld einfach aufs Bankkonto zu packen. Das geht nicht. Ja, die sind nicht einlagengeschützt. Das gilt ja nur für Privatanleger bis 100.000. Ja, die müssen investieren. Und die beiden großen Anlageklassen, die es überhaupt gibt, sind Aktien und Anleihen. Und Anleihen sind einfach in den letzten Jahrzehnten eigentlich, aber insbesondere nochmal in den letzten Jahren und dieses Jahr nochmal, einfach noch viel, viel, viel schlechter geworden. Aktuell hast du den Fall, dass die Dividendenrendite, also noch nicht mal die Wertsteigerung durch Aktien, den Kursgewinn, sondern allein, was dir ans Dividenden zahlen, dass das deutlich höher ist als das, was dir die Anleihen der großen Staaten bringen. Die bringen nämlich gar nichts oder Negativzinsen. Und das wird weiter Investoren einfach in den Aktienmarkt reinzwingen müssen. Ja, man muss da schon zusagen, wir bewegen uns jetzt in eine Welt, ich würde sagen, die nächsten 10 Jahre bestimmt, die ist schon eher eine Low-Return-Welt. Also historisch konntest du, wenn du ein breites Aktienportfolio hattest, konntest du wahrscheinlich 7, 8, 9, 10% pro Jahr im Durchschnitt. Diese Zahlen hat man tatsächlich gesehen. Das ist in der Zukunft wahrscheinlich eher halb so viel. Mhm. Ja? Aber es ist wirklich alternativlos. Ja? Und ja, wie man es genau macht, ist auch eine Frage gewesen, die immer wieder kam. Redst da viel über ETFs, welche soll ich denn genau kaufen? Da würde ich gerne eigentlich mit dir mal eine Einzelfolge zu machen, ja, weil da muss man ein bisschen weiter ausholen. Ich will trotzdem nochmal hier immer wieder mantraartig ein Statement wiederholen. Bevor man reingeht und jetzt sagt, pass auf, diese eine ETF und der ist noch ein bisschen anders, die Grundentscheidung, überhaupt mal in den Markt reinzugehen und sich ein ETF-Portfolio zusammenzustellen, das ist die aller wichtigste. Die ist auch viel wichtiger als irgendeine Timing-Entscheidung. Soll ich diese Woche, gestern ist ja so nach oben gesprungen, oder soll ich nächsten Monat? Die allerwichtigste Entscheidung ist, überhaupt mal ein Portfolio aufzubauen. Und da gehen wir nochmal ein bisschen weiter ins Detail rein, wie so ein ETF-Portfolio genau aussehen kann, ob ich das selber machen soll über einen Broker oder ob ich das
am Ende bei euch.
Ja, am Ende bei euch. Ja, da sprichst du wieder was Interessantes an. Wir haben eine neue Offerte. Ja, wir haben eine neue Offerte seit nämlich Freitag. Und zwar, wir haben 3 Prime-Partner bei ETFs. Und das ist Invesco, DWS und BlackRock. Und die haben insgesamt 600 ETFs und die kannst du bei uns kostenlos kaufen und besparen. Ja, also der Zugang zum Kapitalmarkt ist bei uns sozusagen barrierefrei geworden. Es gibt keine einzigen Kosten mehr, um an diese ETFs ranzukommen. Geht mal auf unsere Seite.
Ich überlege gerade, ob ich nicht eine eurer ETFs möglicherweise in mein Depot legen soll beim Börsenspiel. Da haben wir auch nicht drüber gesprochen, denn wir veranstalten hier bei OMR auch nicht nur den Finance Corner sozusagen Podcast mit dir, sondern es gibt ja auch ein Börsenspiel, bei dem unsere Stammgäste spielen und wo wir ja auch Scalable nutzen als sozusagen als Plattform dafür. Und ich habe gestern da sehr aufgeholt. Ich bin jetzt auf aktuell Platz 2 hinter Sven. Sven ist vor mir. Ja. Der hatte wirklich Glück, der hat sich ja als erstes diese Flattex, diesen euren Wettbewerber ins Portfolio gelegt, fieserweise. Weil er
nicht nur das, Sven hat ja mir einen reingedrückt, indem er Flattex anstatt auf Scalable, wir sind noch nicht an der Börse, hat er dir auch noch, nämlich deinen Hauptsponsor Vodafone, da hat er sich schön die Telekom gekauft. Hat er uns beiden richtig einen reingedrückt.
Aber man muss ja zumindest sagen, bei euch konnte er auch nicht investieren oder kann er ja nicht, weil es ist ja der einzige sozusagen wohl richtig börsennotierte, also selbst die Amerikaner, die Robin Hood Firma da aus USA, die ist ja auch jetzt für Privatanleger nicht mal so eben da mitzuspielen. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, so richtig
jetzt. BlackRock besitzt ein Drittel an uns. Also wenn er BlackRock-Aktien kauft, die hängen ja, die sind ja ganz
euer
eng.
Euer Erfolg jetzt, ja, genau. Wenn den BlackRock-Kurs beeinflusst, da bin ich mir nicht so sicher. Aber
also, ich denke da zu groß.
Ja, noch. Also ja. Noch ein paar Podcasts weiter und dann dreht sich das. Also naja, jedenfalls, da hat er dank tatsächlich eines eurer Wettbewerbers sehr, sehr gut, die sind einfach wertvoller geworden, weil natürlich unsichere Zeiten auch für euch ja am Ende gut sind, für die ja entsprechend auch und damit halt Sven sozusagen da sein Portfolio ganz gut gewachsen ist. Ansonsten hat er da, glaube ich, nur Amazon drin gehabt. Das ist jetzt gar nicht so krass angezogen. Hat sogar ein bisschen verloren nach dem Impfstoff-News, habe ich gesehen.
Ja.
Aber bei mir haben so diese Softwarefirmen, also HubSpot und Salesforce, haben weiter zugelegt. Sogar richtig stark, eine gute Zahl.
Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Ich war ein guter Pick auf die Broker zu setzen.
Also du musst aber auf jeden Fall nochmal nachliefern. Wir werden jetzt irgendwie, also wenn es jetzt rauskommt, dann ist Mittwoch und dann der nächste Podcast, der dann kommen wird, ist am Sonntag hier in unserem üblichen Rhythmus. Also überleg dir mal ein, zwei Sachen. Du musst mir nochmal, schick mir eine Nachricht, liefer nochmal was nach, was wir dann dran schneiden, was man dann im Zweifel vielleicht doch sich
drin pullen kann. Mach ich gerne, es ist bewegte Zeit. Es gibt super viele Themen. Also ich komme mit meinem Themenzettel kaum hinterher, was man alles besprechen kann. Nee, mache ich gerne. Und ja, also Hörerfragen, wie gesagt, wenn ihr Hörer da Fragen habt zur Finance Corner, Sachen, die euch interessieren, die mal aufgegriffen werden können, dann schreibt mich an, schreibt Philipp an, wir nehmen das auf. Und ja, da sind nämlich ganz unterschiedliche Sachen dabei. Eines wollte ich noch kurz vorlesen. Ich habe jetzt ein paar Fragen genannt. Eine Frage war auch, habe gerade OMR Finance Podcast gehört, erst bei Goldman Sachs gearbeitet, jetzt BlackRock als Investor. Potzeweit, fuck off. Also das war jetzt nicht, das war nicht eine Frage, sondern eher ein Statement, aber wir wollen es trotzdem mal nennen, um zu zeigen, wir haben da eine ganze Bandbreite
an Rückmeldung.
Genau, die da divers auf uns
wir haben auch das ganze politische Spektrum hier. Das sind nicht nur Fans der Hochfinanz, sondern das sind auch durchaus Kritiker. Das ist aber gut
durchaus,
so.
Durchaus Kapitalismus-Kritiker auf deinem Podcast.
Alles dabei.
Sehr gut.
Na gut, alles klar, mein Lieber. Wir hören uns in Kürze wieder. Du schickst mir eine Nachricht nochmal. Und ja, wie gesagt, das Format ist jetzt hier etabliert. Ich habe neben allem auch sehr viel positives Feedback, also neben solchen Nachrichten, die mich jetzt nicht erreicht, aber vor allen Dingen sehr viel positives Feedback bekommen. Insofern hören wir den Erik jetzt hier regelmäßig mit einem kleinen Börsen-Update, gerade wenn die Zeiten so bewegt sind. Danke dir.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.